keinen Campingplatz hier. Wie oft denn noch?
Als Maul, du Scheißfotze!
Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Satz sagen?
Frank. Contenance.
Tales from the Pot. Neue Folge, neue Woche, neuer Monat, neuer Gast. Herzlich willkommen, Olli.
Hallöchen.
Dennis.
Hi.
Nils. Mhm. Schön, dass wir heute hier zu viert zusammensitzen bei uns. Olli, seines Zeichens Gitarrist aus Bottrop, kennt man vielleicht von Inane und aktuell Sunshine.
Korrekt.
Freuen uns sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Danke.
Ja, herzlich willkommen.
Genau.
Danke.
Ja, haben ein bisschen im Vorfeld schon geschnackt und waren schon ein bisschen frühstücken, haben uns aufgewärmt. Und
ich muss ja sagen, ey, der Kaffee war ja ein Albtraum eigentlich.
Darum habe ich einen Espresso getrunken.
Richtig, der Espresso war gut. Ja.
Achso, der war gut?
Ja, ich hatte viel Milch. Hast du schon Säure von dem Kaffee oder geht noch?
Nee, also mein Magen ist halt relativ stabil, möchte man meinen. Also es klappt alles.
Sei froh.
Ja, ja.
Sei froh.
Dann ist in unserem Alter sehr schade.
Die Vorteile des langen Rockstar-Lebens, der Magen macht halt mit.
Genau. Ich habe einfach keinen mehr. Ist halt Stahlmagen, ne? Kennt man ja.
schon alles durchgegangen.
Durchlauf.
Genau. Ja, nee, wir freuen uns sehr. Wir waren ja auch vor ein paar Wochen bei euch beim Videodreh. War auch sehr lustig.
Ich werde auf ewig ein kleines Trauma mit mir rumtragen. Ja.
Der Moment, als wir ankamen und dieser Mensch die Tür öffnete und sagte, sucht ihr den Mirko? Vielleicht.
Da ist schon so ein bisschen bei mir der Stift gemalt, muss ich sagen.
Das war gut.
Ja, Altraum,
genau. Ja, Satan.
War ja. Schon echt geil. Nee, ja, muss man wirklich sagen. Also ich habe, wie gesagt, echt noch nie so viele Leute mit so wenig Zähnen gesehen.
Ja, Tag. Aber du bist auch mit einer super Laune da hingekommen, ne?
Ja, das stimmt schon.
Ja,
also, das war leider bei mir sehr kontra.
Ich finde unser gemeinsames Foto ja wunderbar von dem Tag. Wo einfach dein extrem gestelltes Lächeln.
Ja gut, das hat gut gepasst.
Das ja. Stimmt tatsächlich, ja. Ja, ja.
Ja, grandiose Leistung auch. Also. Dafür nochmal Dankeschön.
Dankeschön für nichts.
Genau. Ja. Aber man muss wirklich sagen, Nils hat recht. Also so viele Menschen mit so wenig Zähnen.
Also ich meine jetzt nicht in dem Raum, sondern auf dem Weg
Nein, in der näheren Umgebung.
Unfassbar. Aber ich war totaler Fan von dem Typen, der da hinten im Garten gehaust hat.
Ja, der Peter Lustig da,
ne? Ja.
Ja gut, ist halt so eine Community halt dort.
Wow.
Ne? Die sind halt, dem Grunde nach sind sie nett, sie sind halt letztendlich Punks.
Ja.
So wie man Punks auch tatsächlich auch erwartet, wie sie aussehen und
genau.
auch riechen. Und
auf jeden Fall keine Hochglanzpunks.
Nein, auf gar keinen Fall.
Also das sind echte, ne? Ja, tatsächlich. Genau, geschichtlich gesehen haben die irgendwann mal in einem besetzten Haus in Gelsenkirchen gelebt.
Ja.
Das hat sich die Stadt irgendwann zurückgeholt und es muss tatsächlich welche geben, die auch Knete haben. Also da haben sich ganz, ganz viele Leute zusammengeschlossen und haben das Grundstück und eine baufällige Ruine dort, da wo man jetzt auch die Kneipe drin hat, gekauft. Haben die komplett saniert, renoviert, alles fertig gemacht und haben dann gesagt, okay, das ist unser, wir gehen da jetzt nicht mehr weg und das ist ja alles komplett privat. Das ist ja keine öffentliche Kneipe, wo man hingehen kann.
Genau.
Und die betonen halt immer, ja, gerne, ne, ihr habt den Kontakt über den Mirko, unseren Bassisten, und ihr dürft hier auch alles nutzen. Wir wollen halt nur nicht, dass die Adressen bekannt werden hier, weil es ist einfach auch eine autonome Community dort.
Ja.
Und je nachdem, wer dann Wind davon kriegt, dann haben die irgendwann mal nachts besucht. Das ist auch nicht so schön. Ne? Und das kann ich total gut nachvollziehen.
Ja, absolut, absolut.
Nein, alles richtig. Aber ich habe nur gerade gedacht, so, wow, die haben es gekauft, renoviert und dann...
Und dann verwohnt.
Also nein, alles cool.
Also als das Wort renovieren fiel, musste ich auch ganz kurz innehalten. Aber
ich hatte schon bei dem Wort gekauft ein Problem.
Also, nein, aber es war super abenteuerlich und für
es
mich
hat Spaß, es hat Spaß.
Er hat total Spaß gemacht. Aber wie gesagt, absolut, den Moment, als wir davor standen, also ich habe sofort gedacht, ja, Steigerwald. Mirko, ganz klar. Das ist so.
Also am besten mal für die Szene, die Türszene. wo er dich fast weggematcht hat.
Ja, aber das war.
Aber er hat ja auch nicht viel gesehen, ne?
Da muss man auch sagen. Die komische Sturmtruppler-Maske da aufgehabt, ne?
Genau.
Ja, aber an der Stelle nochmal an alle, die jetzt gerade zuhören und vielleicht zwischendurch mal zur Toilette gehen.
Ahnung haben,
genau,
wovon reden
und
die
auf dem Klo sitzen wollen.
Ich würde sagen,
wir
reposten das dann mal. Genau, ja, genau.
Genau, guck mal auf der Seite von der Band Sunshine bei YouTube. Ihr habt Kanal, ne,
genau.
Richtig. Ganz genau. Ich glaube, der heißt auch Sunshine Metal oder was?
Sunshine Metal, genau.
Genau, bitte nachgucken, schaut euch das Video an.
Dann seht ihr den Dennis durch die Gegend fliegen.
Genau, unter anderem. Ne? Und dann habt ihr so vielleicht auch so ein aus. Bild so ein bisschen von dieser Kneipe. Ja, genau. Und Zitat Nils, wo kann ich denn meine Jacke hier hinlegen?
Am besten gar nicht. Am besten gar nicht, ja.
Aber geil war ja auch der Wäscheständer in der Ecke. Haben die hier wirklich Wäsche aufgehangen? Ey, komm, ey, das ist doch nur zur Schaustellen.
Zum Räuchern.
Ich trage meine Wäsche gerne geräuchert.
Ja. Boah, hast du nicht stark, ey.
Boah, leider die Idee am Ende, boah, ohne Scheiß, ich habe gesagt, das macht die jetzt nicht wirklich. Also das Thema war,
die Nebelmaschine.
Hol mal eben die Nebelmaschine, bau mal die Nebelmaschine auf und auf einmal Stille. War die in dem ein Koffer?
Aber Nils, jetzt kommt der Oberknaller. Wir haben uns eben genau darüber unterhalten.
Ja. Beim nächsten Video.
Und jetzt rate mal, was beim nächsten Videodreh passiert ist.
Lass mich raten, die Nebelmaschine wurde vergessen.
Sie war sogar so vergessen, dass der eine Teil der Nebelmaschine in dem einen Auto in Mühlheim und der andere Teil in dem anderen Auto. Und dann
man dann zweimal die holen musste, sozusagen.
Ja, ja, es war...
Das war aber auch nicht mehr das Problem. Ich fand es einfach echt, das war auch schon oft Punkrock, ja, dann müssen wir jetzt alle rauchen.
Ja, und dann, wie viele haben vor euch gekniet und da gepafft?
Sieben Leute?
Es muss ja Nebel erzeugt werden.
Ey, ohne also, Scheiß. Ja. Ich glaub, meine Klamotten haben, glaube ich, noch nie so schnell gestunken.
Vor allen Dingen
für
einen kurzen Augenblick in diesem Video.
Ja.
Das ist voller Einsatz.
Ja, das war wirklich Einsatz. Nee, wir reden vielleicht von noch nicht mal eine Sekunde oder so. Ne?
Ja, ja.
Ey, Wahnsinn. Wahnsinn, und da steht's halt und rauchen.
Unglaublich. Ja, manchmal sind es diese Sekunden, die halt dann irgendwas ausmachen. Ne? Letztendlich, ich meine, Christian Schramm ist halt, der macht's beruflich, zwar jetzt nicht auf Musikebene, sondern eher Werbefilme und so, aber der hat natürlich Ahnung, wie man Licht einsetzt, wie man Rauch einsetzt und generell ein Bild einsetzt für bewegte Bilder letztendlich auch. Und ja, man sieht das Ergebnis und denkt sich, ja, für eine Amateurproduktion, in Anführungsstrichen.
Viel wichtiger ist halt wirklich, wenn du dir die Szenen, die am Anfang angeguckt hast und denkst so, also ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber dann sagst du, wie will der denn aus dieser Scheiße was zusammen machen?
Ja.
Und also nicht im Sinn von Scheiße, sondern du verstehst halt nicht, was in seinem Kopf ist.
Ja.
Und du, im Nachhinein merkst du halt, dass diese Szenen, die er da sich im Kopf vorgeplant hatte, das waren halt immer Sekundenbruchteile, wo es ihm gereicht hat. Ey, genau. Ich filme die Jungs jetzt 5 Minuten, ich brauche davon nur 4 Sekunden. Und dann nächstes.
Und ich suche mir die letzten 4 Sekunden aus 5 Minuten raus.
Genau, genau.
Aber ich möchte gar nicht wissen, wie viel der da sichten musste, weil der hat ja immer laufen lassen. Ne?
Und wir haben uns ja beim Frühstück auch über Gradlinigkeit unterhalten, gerade was diesen Schlagzeuger angeht, Christian Schramm, der ist halt so gradlinig, der hat alles im Kopf, der hat schon, also bevor der anfängt, weiß der, was er machen muss.
Mhm.
Als ob der sich so ein Drehbuch halt wirklich so ins Kleinhirn schmeißt und dann wirklich immer abfilmt, die ganze Zeit. Der weiß ganz genau, was er machen muss. Und fürs Folgevideo hatten wir tatsächlich so eine Art...
Drehbuch,
ja. Also ganz einfach dargestellt, aber zumindest mal so ein Zeitablauf, wann was zu erfolgen hat und wer wie wo zu stehen hat und ne, so. Die Szene dann später, also der zweite Termin, der war dann halt auch wieder dort in der Kneipe und da war es dann halt mit sehr viel mehr Leuten halt, ohne Kinder, ne, weil das Video ist durchaus ein bisschen härter angelegt, bisschen besser handelbar. Kinder sind immer sehr unberechenbar letztendlich. Die rennen ja auch mal so durchs Bild, aber für dieses Video war es
ganz gepasst.
Ja. Das ist ja ein wirklich seriöses Playthrough-Video, muss man ja wirklich sagen.
Sehr seriös, ja. Genau. Absolut, ja.
Also allein schon, dass wir ein Playthrough-Video machen für unsere Lieder ist ja so, ne, also ist ja nichts Schweres dabei, aber wir mussten da einfach drauf reagieren, weil so viele Bands ein Playthrough-Video machen, wo man dann davor sitzt und sich denkt, jo.
Das ist gar nicht mal so spannend.
Das ist gar nicht mal so gut, ne?
Ja, also, passiert halt nichts, ne?
Ja, und ganz viel vom Band, was da läuft, wo du dir denkst, ja, was spielt ihr da jetzt? Ja.
Deng, dele, deng, deng.
Ja, ja, genau.
Also das Ukulelen-Play war gut, fand ich.
Ja, das war super. Ja. Auch das hin- und hergeschmeiße. Lecko funny.
Ja, stimmt, da war
das. Das haben wir gut gemacht.
Das haben wir gut gemacht.
Ja, das war also
unfassbar dynamisch.
Auch diese Grumpy-Geschichte von dir, auch wenn sie ernst gemeint war. Das
war
ja wahr.
Boah, alter Schwede.
Aber es hat so geil da reingepasst.
Das Schlimme war, es war mir wirklich, also kennt ihr das, wenn es einem...
Es war ja ein Bedürfnis, so zu sein.
Du bist sogar jetzt rot davon.
Ja, ohne Scheiß. Wenn einem die eigene Laune so unangenehm ist, ne?
Ja.
Boah, dann hast du, das kann jetzt sein, jetzt stehe ich hier. Und ich habe, glaube ich, die beschissenste Laune meines Lebens gerade. Ich weiß gar nicht mehr, warum das war. Ist auch egal.
Aber dafür hast du dich gut
gemacht. Das kann ich dir sagen.
Ballonückendorf.
Nee, das hatte nicht nur, das war nicht nur meine
Ückendorf. Nein, ich weiß, was es war.
Was war's?
Es war die Nacht. Diese kurze Nacht.
Ach, stimmt.
Ja, ja. Und der und die ja. Katze hat dich permanent wachgehalten.
Ja, stimmt, da war
wegen was. Nachtschicht und so weiter.
Ja, ja, stimmt. Schön, dass du das noch weißt.
Ja, 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 ich
Wohnungssuche.
Ja, ja, war ja auch ja, so
das, genau, das hat dich ja auch so massiv gefühlt. Meine Lebensgefährtin würde jetzt sagen, du merkst dir nur wirklich unwesentlichen Scheiß. Also,
ja. Nein, ich finde das sehr schön, was du dir merkst. Ist, ja, also okay, da,
ja. Sehr gerne. Also wenn du mal was nicht von dir weißt, dann genau, frag
ja,
mich.
Okay, okay.
Ja, so sieht das aus. Nee, aber nochmal, um auf dich jetzt erstmal als unseren Gast zurückzukommen. Du machst ja schon ein paar Tage Musik.
Ja.
Und jetzt haben wir gerade ein bisschen über das aktuelle Projekt gesprochen, aber das fing ja alles ein bisschen früher an bei dir. Du, also ich weiß tatsächlich nicht, was so die ersten Gehversuche von dir waren. Ich weiß allerdings, dass Inane ein relativ großer Schritt für dich war, ne?
Definitiv. Also das war die Band, die dann auch, ich will nicht sagen den Durchbruch musikalisch für mich bedeutete, aber zumindest mal einen internationalen Erfolg, den wir hatten, auch wenn es ein kleiner nur war, aber Inane war durchaus auch über die Grenzen von Deutschland sehr bekannt.
Ja,
für eine ganz kurze Zeit.
Ne? Das war, aber das war wirklich, würde man Screamo dazu sagen oder Emo oder?
Wir haben uns ganz gerne als Bremen-Style, ne? Also Bremen-Style.
Okay.
Wir waren
ja, Acme so, und
genau. Acme ja. Hat uns total geprägt, als ja, wir die gehört haben.
Ja, am besten auch rein vom Sound.
Zumal man muss sich ja vorstellen, die Acme-Leute, die waren ja alle zu dem Zeitpunkt, als sie die Scheibe aufgenommen haben, unter 18. Mhm. Das heißt, die durften keine Konzerte spielen ab einer bestimmten Uhrzeit. Damals war es ja noch so, ich glaube, unter 18 war ab 22 Uhr sowieso Feierabend für die Jungs.
Ja.
Und die sind, glaube ich, nie live aufgetreten. Die durften einfach nicht.
Ach krass, okay.
Also ich glaube nicht, dass Acme jemals irgendwo live auf einer Bühne gestanden haben. Hammer. Und die haben das Album rausgeschmissen und waren mega erfolgreich in der Szene.
Mhm.
Und danach hat sich so alles entwickelt. Dann kam Mörser, Sistral und diese ganze Geschichte. Wir haben ja beim Dirk Kusche im Kuschelrock-Studio aufgenommen. Das ist ja der Bassist von Sistral gewesen.
Ach jo, stimmt. Ja, 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 ja.
Das war für uns, sag ich mal, der heilige Gral, dort in den Kuschelrock-Studios aufzunehmen. Ja. Da haben ja Mörser aufgenommen, Sistral aufgenommen und so weiter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Acme da waren, das weiß ich jetzt nicht. Aber und wir wollen halt immer so ähnlich klingen wie die. Ne? Also,
aber ist das so dein Background? Also wir kennen uns ja jetzt ja auch schon lange, lange, lange. Und ich hatte dich jetzt so nicht als den Hardcore, in Anführungsstrichen, Hörer, selbst wenn es jetzt, ich sag mal, was Spezielles an Hardcore ist, auch damals tatsächlich nicht irgendwie so in Verbindung damit gebracht.
Wobei die Szene damals, also Hardcore war ja damals eine absolute Schnittmenge.
Ja, aber trotzdem, Oli war für mich immer
Metal.
Genau.
Ja, also,
so war es auch.
Ja.
Tatsächlich. Also war nie meine Musik, also der pure Hardcore sowieso nie. Also ich weiß nicht, ob man... Also so Madball und solche Bands höre ich gar nicht. Die sind aus meinem Repertoire komplett gestrichen. Die sind mir extremst zu langweilig. Ne? Mhm. Also, aber das ist meine persönliche Meinung und mein persönlicher Geschmack an Musik. Ne? Also,
nein, alles gut. Ey, du, das kann ich an vielen Stellen auch nachvollziehen.
Ich hatte, um nochmal ganz kurz auf die 2005er Geschichte mit End of Days zu kommen, ich war ziemlich überrascht, als der Kevin mich angerufen hat und gesagt, wir bräuchten dich mal als Gitarristen. Und ich mir gedacht, für welche Art von Musik?
Wo bist du der Meinung, sollte ich reinpassen?
Ja, eben, ne? Ja, weil ich hatte, also ernsthafterweise waren End of Days an mir auch so vorbeigelaufen, weil die auch in einer anderen Szene unterwegs waren und man muss ja sagen, Dedicated to the Extreme ist ja kein Hardcore-Album.
Nee.
Ist ein Metal-Album. Hat Passagen, aber ist ein Metal-Album mit Blastbeats, bitteschön, ne? Und das zu der Zeit, alles gut, ne? War ich sofort mit dabei und habe mich extremst gefreut, als die Anfrage kam. Hab aber dann noch mal bei meinen anderen Bandkollegen bei Inane nachgefragt, ey Leute, ist das okay, wenn ich mit denen auf Tour gehe? Und Olli Habke damals noch so, du wärst bescheuert, wenn du das nicht machen würdest.
Ja.
Auf Wiedersehen.
Ja, ja. Ja, klar.
Ja.
Ja, aber.
Aber wie bist du zum Gitarrespielen gekommen?
Ich war 13 oder 12 Jahre alt und da war ich auf einer, ich glaube, auf der Verlobungsparty von meinem Halbbruder.
Und da war eine Gitarre rum und hast gesagt, das ist cool.
Nee, noch nicht mal, sondern ich hatte immer mal davon gesprochen, so Gitarre interessiert mich und da war dann halt ein Kollege von ihm, von meinem Bruder und der hat schon Jahrzehnte Gitarre gespielt und hat gesagt, wenn du darauf Bock hast, dann komm mal rum, ich rück dir meine Gitarre in der Hand, ohne dass ich dir irgendwas beigebracht habe und du klimperst da einfach mal drauf rum, da war ich 13. Und der hat mir die Gitarre in die Hand gedrückt, ich war, ich glaube, um 6 Uhr abends bei dem, da hatte der Feierabend. Und der musste mich dann von der Gitarre wegzerren, so um 11 Uhr abends. Ich habe einfach nur Blödsinn gemacht da drauf, ne? Aber ich war so vertieft und er hat gesagt, okay, du bist dabei, ne? glaube ich, 4 Gitarrenstunden, 5. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann habe ich mir diverse Bücher geholt und Sachen und habe dann praktisch mir das Gitarrespielen selber beigebracht. Und der nächste richtig große Schritt war tatsächlich, in einer Band zu spielen. Oder annähernd Band. Mein Cousin. Ja,
was man halt so am Anfang halt macht, ne? Genau, ja, ja.
Wir haben dann zu zweit in seinem Kinderzimmer gesessen und haben dann mit 2 Gitarren versucht, irgendetwas Konstruktives zu entwickeln. Und das erste Projekt hieß dann Project Odessa und wir haben auf einem Tape-Deck
Sachen aufgenommen.
Zeug aufgenommen, ja, ja. Ohne Schlagzeug, ohne Bass, ohne alles irgendwie. Und da waren so dann die ersten 2-stimmigen Gitarrensachen dabei und so ein Zeug, aber halt auf einem ganz, ganz niedrigen Level. Und damit fing das dann an und ich glaube, der nächste Schritt dann in der Entwicklung war tatsächlich ein ganz, ganz, ganz alter Kindergartenfreund. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das der Cousin vom Thorsten Kleiner Hegemann ist. Sascha Wadenga? Der hat irgendwas mit ihm zu tun.
Ja. Boah, aber genau kriege ich das jetzt tatsächlich
nicht. Nee, ich auch nicht. Konstellation. Also ich weiß, dass den Thorsten kannte ich schon von sehr, sehr, sehr viel früher. Und zwar von einem Kindergeburtstag beim Sascha.
Ach, guck mal.
Da sind wir, also... Ja. Wie Kinder halt so sind, haben getobt und dann waren wir irgendwie in so einem Knoll im
Flur. Und dann hast du den Thorsten Roadkick gegeben.
Ja, ganz genau, Roundhouse-Kick. Nee, tatsächlich, da müssen wir uns wohl, glaube ich, irgendwann mal gesehen haben und dann wieder aus den Augen verloren eine ganz lange Zeit und dann erst wieder sehr viel später. Aber der Sascha war ein begnadeter Gitarrist. Der hat damals
von
Michael Taubitz,
der
hat Gitarrenunterricht gekriegt von Michael Taubitz. Da waren ja, glaube ich, 3 Brüder, Thorsten, Michael und den anderen habe ich nicht mehr im Kopf. Von dem hat er Gitarrenunterricht gekriegt und hat dann solche Sachen wie Death nachgespielt, wo ich noch an der Gitarre hing und so, was machst du da, ne? So, was sind das für Läufe, die du da spielst? Und von dem habe ich dann über seinen Gitarrenunterricht wieder mehr gelernt. Und dann haben wir irgendwann zusammen auch Musik gemacht und durch ihn bin ich dann halt auch wieder besser geworden. Dann ist Thorsten, mein Cousin, als Bassist dann kurz noch zum Sascha immer gefahren, in sein Kinderzimmer. Und dort haben wir dann auch ein bisschen musiziert und dann war... Ich glaube, 94 habe ich meine Ausbildung begonnen und ab dem Zeitpunkt war dann halt der erste Ableger von Inane dann.
Ja. Da hat der Thorsten aber dann auch gesungen anfänglich, ne?
Bei Inane,
ja.
Da hießen sie noch Mischievous Bunch.
War Punk.
Oh,
das, ja, das, fucking ey. Ja, ja, das fällt mir wieder ein. Ja, ja.
Nee, das hätte ich nicht gewusst.
Okay. Ich schon, ja. Ja.
Also,
ja. Mein Gott.
Das ist 94. Also, ich glaube, die Grundformation von Mischievous Bunch waren tatsächlich schon 93 oder 92 unterwegs mit Michael Heidenreich, das war der Schlagzeuger, und Jörg Fenhoff.
Ja, ja, ja.
Der war Gitarrist und da war noch ein ganz anderer Gitarrist. Da kriege ich den Namen aber nicht mehr auf der Reihe. Die haben schon so ein bisschen musiziert. Und den anderen haben sie wieder rausgeschmissen, weil der so ein Solo-Fanatiker war. Der hat also überall irgendwo ein Solo drüber gespielt und sie so: Nee, das wollen wir nicht, wir machen Punk. Ist kein Solo. Und dann hat er gesagt, nee, das ist mir zu langweilig, ich hau ich ab hier. Tschüss, adios.
Hier ist nur Punkrock mit Solo.
In der Zwischenzeit ist der Thorsten dann wieder eingestiegen oder ist da eingestiegen und hat dann gesagt, ich habe einen Cousin, der spielt ganz gut Gitarre. Vielleicht kommt er aber einfach mal rum. Und in der Zwischenzeit ist Olli Hapka eingestiegen.
Ah, okay.
Und also, ja. Das war so...
War gerade so ein gesamter Umbruch.
So ein Prozess.
Genau, ja, war ein Prozess, okay. Ganz genau.
Ja, krass.
Ja, und dann haben wir eine ganze Zeit lang Punk gemacht. Wobei ich immer den Eindruck habe, je weiter ich zurückgehe in der Zeit, umso länger kommt es mir vor. Und das war vielleicht nur ein Jahr.
Ja.
Also ist ganz komisch.
Ich glaube, da tun wir uns alle irgendwie nichts. Also wenn ich so an meine ersten musikalischen Gehversuche zurückdenke, auch Punk. Ne? Ja.
Hast du 10 Jahre gemacht?
Ja, gefühlt, ja. Und wahrscheinlich war man ein halbes Jahr irgendwie im Proberaum oder gegebenenfalls vielleicht ein Jahr oder so, ja. Wenn überhaupt.
Also, ja, aber von der Menge, die man in der Zeit im Proberaum war, war man später...
Ja, täglich, ne?
Ja. Genau, dadurch, dass man später nicht so oft im Proberaum war, hat sich das dann einfach über einen längeren Zeitraum
gestreckt. Also hat sich das
ein bisschen relativiert. Ja, genau.
Da gibt es auch noch eine ziemlich lustige Geschichte. Wir hatten keinen Proberaum. Das mit der Villa kam erst sehr viel später in einem ganz anderen Projekt. Und wir haben
Villa Körner, ne?
Genau.
Nur für den
geneigten Zuhörer. Villa Körner, ja, in Kirchhellen. Wir haben also tatsächlich bei den Fanoffs unten im Keller fast jeden Tag geprobt.
Oh, die haben sich gefreut, die Eltern.
Die waren völlig frei davon. Die haben sich gefreut, dass wahrscheinlich, dass die Jungs nicht auf der Straße rumhängen und Drogen nehmen. Und hier
ist ein guter Ansatz, ne?
Einigermaßen produktiv sind, auch wenn sie die Musik natürlich nicht verstanden haben, aber die waren extremst cool und haben sich das halt gefallen lassen. Und da haben dann später sogar 3 Bands, glaube ich, drin geprobt in dem Keller. Und es war halt wirklich so ein Keller von einem sehr alten Haus. Die Decke war, also konntest du nicht, also ich konnte gerade stehen. Da habe ich so die Decke gespürt, oben an meinen Haaren. Also es war ein sehr niedriger Keller, aber Es war die geilste Zeit. Du hast dann
aber der Sound war dick.
Der Sound war dick, total. Ne? Du hast dann halt 2 Stunden geprobt, bist dann rübergegangen.
Schon wie in so einem Gewölbe. Ne, genau, so.
Ja. Nee, der ausgebauten Keller. Und dann hast dich dann in den nächsten Raum verpieselt, hast da Fernsehen geguckt, ne? Und hast so einen geraucht. Und
ja, also, was man so gemacht hat in dem Alter.
Genau,
ja,
genau. Die Mutti kam zum Bügeln runter.
Ja, fast.
Noch jemand Schnittchen?
Ja, gerne. Fast. Ja, aber es war cool, ja, definitiv. Bis wir dann mal irgendwann einen eigenen richtigen Proberaum hatten, das hat echt noch sehr lange gedauert.
Ja, und wo war der?
Der erste richtige Proberaum von Inane, der war in Gelsenkirchen. Und der Zottel hat uns den damals irgendwie besorgt. Zottel sagt ja nichts mehr, ne?
Doch.
Doch?
Doch, ja.
Okay.
Ich habe gerade ein Gesicht dazu, ja. Mein Gott. Also.
Der war damals, sagte Ivi noch was? Der war mit der Ivi zusammen. Ich meine, ich kenne nur noch die Vornamen, diese Nachnamen, die sind
ja
alle
so Ja.
So, der hatte, glaube ich, einen Opa, der war Hausmeister an der Schule in Gelsenkirchen und der hatte halt unten im Keller die Räumlichkeit. Die waren auch ausgebaut als Proberäume und da konnte man dann halt drin proben.
Hammer.
Da haben wir auch ziemlich lange drin geprobt und netterweise war dann halt 2 Straßen weiter war eine alte Pommes-Schmiede, also eine richtig alte, verranzte Pommes-Schmiede in Gelsenkirchen. Die leckersten Currywürste da gegessen meines Lebens, ne? Also wirklich richtig geile Scheiße.
Die wurden noch unter der Achsel gedreht.
Ganz genau.
Ganz genau. Die haben noch die Spezialsoße so bekommen.
Ja, ja. Richtig.
Ja, aber Mann, ich glaube nicht. Wie gesagt, ja, der Zottel sagt mir auch noch was, ja. Also ich habe da auch ein Gesicht zu, aber da waren eh so viele Leute damals zu der Zeit, ne, die. Mal unabhängig, du hattest ja, wie gesagt, da Villa Körner, Schultivischen und ich weiß nicht, war ja unheimlich viel auch gerade in Kicheln oder Richtung Dorsten und so. Da ist ja tatsächlich relativ viel auch gelaufen. Ja.
Also, allgemein Richtung Norden hoch alles, ne? Also dann ging noch weiter bis nach Münster, Sputnik war ein bisschen später, aber
ja.
Da war auch relativ viel so eher in die Richtung gehen.
Aber für mich war immer Richtung Essen war mehr Metal, Richtung Kicheln, Dorsten und so weiter war mehr Hardcore, so gefühlt.
Ja. Ja. Würde ich auch so unterschreiben, auf jeden Fall. Ja.
Es gab ja mal so ein, also auch sehr viel später, irgendwann mal so ein, das hat der Alvaran, glaube ich, versucht mit Percoro zusammen auf die Beine zu stellen, so ein Metal-Festival. Oldschool Hardcore und Newschool Hardcore oder Screamo.
Ach so.
Und da ist es ja durchaus sehr oft eskaliert. Das war irgendwo in Moers und da haben sich die Leute dann gegenseitig auf die Schnauze gehauen. Also die unterschiedlichen Fangruppen, ne? Weil die einen konnten mit
Valmont. Also bis auf Pressure Festival.
So groß war es nicht.
Das muss ja um dieser gewesen sein, wo er auch den Sampler mit denen zusammen gemacht hat, ne? Wo ihr auch drauf wart, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Wo auch Systral mit drauf war,
genau.
Und so weiter. Ne? Dieses weiße, dieses helle Cover, glaube ich, mit, wie hieß der nochmal?
Ach, so mit Seasons.
In der Phase hat er diese Festivals da versucht, oder was? Ah, okay.
Ja, also ob es nur ein Versuch war, weiß ich nicht. Oder ob er sich gedacht hat, oh, das ist mal, da kann ich Geld mit verdienen. Ja, nicht so wirklich. Ne?
Also. Ja, aber interessant generell so, dass damals ja, wie gesagt, ich war nie so in den Szenen so massiv unterwegs. Aber wie gesagt, so Bands, Acne, Systral, Mörser, damit hat man mich eher auch immer bekommen.
Ja.
Tatsächlich, aber ich fand halt eben auch einfach so, dass die Lager schon sehr, sehr gesplittet waren. Ne?
Korrekt.
Das hat man damals ja auch bei einigen Shows auch immer wieder mal gemerkt, ne? Dass dann, ich kann es irgendwie tatsächlich gar nicht so wirklich beschreiben, die Typen waren einfach verschieden.
Total. Ne? So. Total. Total verschieden. Also eigentlich heutzutage, klar, gibt's immer noch unterschiedliche Fanlager, ne, aber die gehen sich ja durchaus auch, sag ich mal, aus dem Weg, ne, wenn ich weiß, da ist
eine Holoshow. Man respektiert sich und ist gut.
Gehe ich da entweder nicht hin oder wenn mich die Band tatsächlich interessiert, dann stelle ich mich nach hinten, weil ich weiß, was vorne passiert.
Ja, gut, aber kannst auch hinten stehen, dann hast du trotzdem wieder Meurer oder wieder Mogli. Ja. Der eine mit geprellter Rippe, der andere mit gebrochener Nase.
Wobei die standen leider nicht, ja, die standen
aber standen
nicht
standen hinten.
Ganz
die standen
hinten. Hinten. Ja. Die standen hinten.
Okay. So, Punkt. Also, du weißt aber, was dich erwartet, wenn du da hingehst.
Also, der Mogli stand definitiv an der Theke hinten.
Ah, okay.
Der wollte Bier trinken und dabei Musik hören.
Ja,
und der Meurer, der stand halt hinten und das geht dann ja immer weiter. Und irgendwann war dann halt nicht mehr so viel zwischen ihm und der ist relativ groß. Okay. Da kann man dann vielleicht auch drüber hauen über andere, wie auch immer. Also, der wollte da nicht vorne rein. Ja. Der wollte einfach nur einen schönen Abend haben. Aber das ist dann schon scheiße, ne? Aber
ja gut, aber damals, wir reden ja anfänglich ja so Anfang 90er bis Mitte 90er roundabout, naja, so 94, 95 wahrscheinlich, war das damals auch schon so extrem? Ich kann mich nicht mehr so wirklich daran erinnern.
Am Anfang nicht.
Ich meine nämlich auch nicht.
Das fing erst so mit den
Ja, aber das eine oder
98,
andere.
98, 99, ich wollte auch sagen,
das ging so los, als auch dieses ganze Age-8000-Thema in Belgien hochging, wo Laia kam, wo Archangel kam, wo Congress kam.
Ich hätte auch so 97, 98 vielleicht gesagt, da waren so ein, zwei Shows auch in der Villa Körner, wo ich keinen Bock drauf hatte, weil es mir nicht gefallen hat, weil da zu viel passiert ist. Und da bin ich lieber in der Zeche Karl gewesen, wo ein bisschen Schweinepogo gab. Das war mir lieber.
Ja. Also
auch von dem Miteinander lieber, ne?
Ja, genau.
Weil wenn du da wirklich mal einen mitgekriegt hast und auf dem Boden gelandet bist, kamen sofort 20 Hände, haben dich hoch. Hattest du direkt
und gestreichelt.
Ein Bier am Hals gehabt, hatte einen Hänger, trink erst mal einen Schluck, dann geht's weiter.
Kurze Druck mit
Tapis.
Genau. Und wieder runter, alles gut, weiter. Und da hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, wenn du nicht einer von den Buddies bist, so, dann bist du sowieso schon mal unten durch. Das war so ein bisschen elitärer und ein bisschen...
Ja, da ging es mit diesem Crew-Verhalten halt los.
Ja, genau.
Hattet ihr auch eine Crew?
Nein.
Gut.
Also
Wir
waren selber die Crew.
Ja, weil ich fand immer, jetzt total blöd gesprochen, aber Inane war ja immer irgendwo drüber über viele Sachen. Weißt du, was ich meine? So, ihr hattet ja nie so wirklich die Zugehörigkeit hier, gerade im Pott, fand ich. Dass man da sagen konnte, weil der Pott, der war ja zumindest eine ganze Zeit lang eher in Richtung Tough Guy oder wie auch immer man das hat im Schimpf. Und die Inane waren immer so...
Aber auch erst später.
Ja, ich weiß, ich kann's gerade relativ schwer greifen. Da sagen wir mal so, es gab wenig Bands bei uns in der Umgebung, die ähnlichen Sound gemacht haben.
Keine. Hätte jetzt keine im Kopf.
Ich überlege auch gerade. Mir fällt jetzt auch. Also
nee, zu der Zeit ist das, was er schon gesagt hat.
Hardcore gehabt.
Ja, du hattest halt Bands, hier Dawn of All Ages und ich weiß nicht was.
Kann auch später.
Stimmt, scheiße,
die kommen später. Die Sache ist aber, wie er auch sagte, ne? Du hast halt, ihr habt halt einen Sound gemacht, der halt nicht pot-ansässig war halt einfach.
Genau.
Ne?
Ja gut, irgendwann kam noch Springwater, ne?
Ja gut.
Die waren aber auch sehr viel Metal-lastiger.
Ja.
Auch das, ja.
Die waren zwar auch durch und wild, ne? Und
durch.
Durch und wild.
Wild durch waren sie.
Wild durch, genau.
An der Stelle schöne Grüße, Mario. Küsschen aufs Nüsschen, ich rufe dich nachher mal an.
Also hatten auch eine krasse Stimme am Mikrofon und auch wirklich einen sehr, sehr eigenwilligen Sänger, möchte man meinen, wenn man ihn kennt. Ne? Also
liebevoll.
Ein sehr liebevoller, umgänglicher Sänger.
Aber wir reden schon von der gleichen Band Springwater.
Oh Gott, ich liebe den Typen einfach.
Vermutlich ja. Nein, auf jeden Fall. Ist ein total netter Kerl und ich habe so viel schon über den lachen müssen.
Und mit ihm.
Und mit ihm auch. Auf jeden Fall. Also von daher, er weiß, wie es gemeint ist. Und ich habe den letztens noch gesehen, ich glaube bei der ersten Show von Sunshine war der auch da und da kam dann direkt wieder so, genauso als ich das erste Mal euren Podcast gehört habe, war ich direkt wieder 16 Jahre alt, ne?
Da sind wir so ziemlich
immer
sonntags.
Vom Kopf, vom Körper lange nicht mehr, aber
naja, Körper ist die 6 eher vorne, ne?
Ja, aber geil. Aber lass uns noch einmal kurz zurück zu dem Starting Point. Ihr habt dann quasi mit der Inane Vorkapelle quasi angefangen und dann kam dieser Sprung zu Inane. Ne? Olli Hapke am Bass.
Genau.
Ne? Der Jörg an der Gitarre, du an der Gitarre.
Korrekt.
Thorsten am Gesang. Die Schlagzeuge habe ich jetzt vergessen.
Der Michael Schrammi, Heidenreich.
Genau, der Schrammi war noch nicht dabei. Der kam erst später. Ne?
Der kam erst später.
Genau. Da habt ihr doch damals, ich kann mich da wunderbar daran erinnern, an Demo aufgenommen. Mit dem Song Propulsion, das ich bis heute suche, weil ich es nicht finde und immer noch diesen Chorus dieses Songs immer mal wieder im Hinterkopf habe. Der hat sich so festgefräst.
Ja.
Weil man muss ja leider sagen, Thorsten, an der Stelle viele liebe Grüße, du Arschgeige. Ne? Du kannst auch nicht nur wunderbar Piano, Klavier, Keyboard, Gitarre, weiß ich was, spielen. Du kannst auch nicht nur wunderbar singen, du kannst auch fantastisch schreien. Also, wie gesagt, das ist mir so dermaßen hängen geblieben. Und ihr habt damals mal eine Show im Haus der Jugend gespielt.
Ja.
Und da kann ich mich dran erinnern, dass, ich weiß gar nicht, wer da alles mitgekriegt, ich glaube Surface sogar, mag das sein.
Ja.
Osworn,
eine der wenigen Shows, wo die Pilz Angels nicht mitgespielt haben.
Eine der wenigen Shows.
Ganz genau.
Ja, genau. Und ich kann mich so daran erinnern, wie der Thorsten da stand und wie gesagt diesen Song zu Besten gegeben hat und ich vollkommen beeindruckt war.
Ja, tatsächlich. Also, das war zu einer Zeit, wo aber auch schon jetzt muss ich es zeitlich irgendwie so ein bisschen hinkriegen. Da war schon relativ klar, dass Thorsten aber auch schon nicht mehr so wirklich Bock hat auf Hardcore. Der ist ja zu einer Zeit eingestiegen, da haben wir Punk gespielt. Da hat er viel gesungen und hat mal gegrowlt. Und daraus ist dann immer ein bisschen mehr Growling geworden und wir haben aus dem Punk immer mehr Metal gemacht, also gefühlt mehr Metal gemacht und irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wir brauchen einen anderen Namen, weil wir andere Musik machen mittlerweile. Wir sind keine Punkband mehr. Und haben uns dann an diesem Bremen-Style orientiert.
Bremen-Style.
Und haben uns dann relativ schnell einen anderen Namen gesucht. Ich glaube, wir haben irgendwie in einem Übersetzungsbuch, Dictionary, einfach Finger drauf, Pöck.
Boah, der Klassiker, haben wir damals auch. Hat funktioniert.
Das war Inane halt, ne? Und keiner wusste, was das heißt. So.
Siehst,
und,
guck mal, wir sind auch bei ihr gelandet mit Impure.
Ja, also manchmal ist das gut. Ne?
Ja, ja, manchmal ist das aber gut. Aber es ist auch logisch, weil du willst ja nicht in den ersten Seiten tippen und du willst ja nicht in den letzten Seiten tippen.
Nein,
also
richtig.
Bist du ja irgendwo deswegen vom zweiten...
ne? Das war aber das I.
Das I, das gute I.
Das gute I.
Funktioniert.
Funktioniert. Er wollte gerade sagen, funktioniert immer.
Ja, ja, genau.
Außerdem willst du ja auch nicht S, weil wenn du dann bei dir in den CD-Schrank guckst, hast du unfassbar viele Bands mit S.
Das stimmt auch.
Da möchtest du ja natürlich auch nicht drin landen.
Und das war damals auch schon sehr auffällig tatsächlich.
Genau, ja, richtig, ja, genau. Ja, ja, und ja, richtig. Da ist natürlich der Bereich G-H-I-J.
Ja, G ist schon wieder so ein bisschen, ja, weiß ich nicht.
H wäre auch schlecht gewesen, Halloween.
Oh, oh ja, ja,
das, ey, okay, ja, wobei,
also hast du Ausschlüsse natürlich, oh, ja, automatisch.
Ja. Wie hieß die Nummer? Words of Jericho.
Und die erste Mini-EP war auch grandios.
Yo.
Die war, glaube ich, self-titled, wenn ich mich
richtig erinnere. Ja, ja, ich meine tatsächlich, war self-titled. Die war richtig, richtig.
Ja, die habe ich noch zu Hause im Schrank stehen.
Echt?
Ja.
Original. Kaufst du mir die?
Nein.
Schade. Habe ich leider nicht.
Kai Hansen am Gesang.
Super Typ, ey. Ja. Super Typ. Aber jetzt nochmal zurück zu Inane.
Ja.
Gut. Wie du gerade sagtest, da wurde langsam weniger Punk.
Genau.
Mehr Hardcore, mehr,
genau,
Metal.
Genau.
In Anführungsstrichen, Thorsten. Ich glaube, der, ich habe ja damals, wir haben ja auch zusammen in der Band gespielt. Ich weiß nicht, war das auch mit Sulfur? Ich krieg das alles gar nicht mehr so.
Das war danach.
Genau, da habe ich ja mit dem Thorsten, mit dem Yogi, mit dem Kowalski und mit dem Eichi. So, da war ja damals so die Konstellation.
Miguel? Ja, Eichberg, ne?
Eichfeld.
Eichfeld.
Nasenmann.
Eichfeld. Ah, jo, alles klar.
Der Nasenmann.
Ja. Ich erinnere mich dunkel, ja.
Genau, richtig. Ja, jetzt gucken die anderen beiden sparsam.
Nein, nein.
Wir dürfen nach Hause gehen, ist okay.
Lass die alten Männer mal. Nein.
Genau, richtig. Aber der Thorsten, ich glaube, ich überlege gerade, Mournful kam später. Ja, da kam irgendwie viel später.
Christoph.
Genau, richtig.
Oh, du hast aber auch Schlagzeug gespielt.
Richtig, da hat der Thorsten Schlagzeug gespielt.
Oh, das war so um 2000 oder nach
2000. Ich stelle mir gerade vor, wie die Leute im Auto sitzen und gerade diesem Dialog folgen müssen.
Ja. Und keiner versteht was.
Und okay, links, nein. Und dann, ja, und dann, oder was?
Es passt wie Tennis, ne? Genau.
Es hat auch total viel passiert, weil es war ja, also wenn man sich mal überlegt, wie viele Bands entstanden sind aus Bands letztendlich und wie viele auch gleichzeitig nebenher Musik gemacht haben. Ich habe zum Beispiel an einem Abend mit zwei Bands bin ich gleichzeitig aufgetreten. Das heißt, am Anfang haben Lord of Lost gespielt, dann hat Springwater gespielt, dann haben Inane gespielt. Also das war so, ne, von daher, und das war immer so eine Inzuchtgemeinde halt an...
Sagen wir es positiv, es war immer ein Kollektiv.
Absolut, ja. Und das war unsere Crew letztendlich. Ja. Und ich weiß noch, dass der Heiko Nickel, Jörg Fenhoff, die hatten Distro. Ich meine, es hieß sogar Autumn Leaf. Darauf kam die erste Single von Inane auch raus. Mit dem Distro sind die ja auf, die waren gefühlt auf jeder Live-Show, haben dort Platten vertickt oder auch getauscht.
Mhm.
Und darüber hat sich die ganze Geschichte auch dann entwickelt. Und ich habe noch so einen Namen im Kopf. Adde. Der hatte, glaube ich, auch ein ganz großes Distro. Und mit dem hatten wir auch einen ziemlich guten Kontakt. Aber ich krieg's nicht mehr so wirklich auf den Schirm, ob der jetzt die Connections auch nach Bremen hatte, irgendwie so, ich weiß es nicht genau. Aber darüber hat man viel, viel Werbung betrieben und da, also das, was man jetzt digital macht, wurde dann da halt
über halt
Mundpropaganda und echten Flyern halt, wurde halt dann irgendwie dann auf die Reise geschickt. Und
wer war das nochmal, als wir hier gesprochen hatten, wo es darum ging, dass man sich so Tapes hin und her geschickt hat?
Tape-Trading.
So Tape-Freundschaften, Tape-Trading.
Also ich habe es in meiner Jugendzeit viel betrieben, tatsächlich.
Ja, aber ich weiß nicht mehr, wer, mit wem wir da drüber hier gesprochen hatten. Das war auch so eine Sache, so kann man sich heute, unter heutigen, kannst du keinem mehr erklären.
Nein.
Also wenn du heute jemandem sagst, wie wir früher Musik geteilt haben.
Du kannst ja heute nicht mal einmal erklären, was im Grunde genommen halt, wenn du jemanden einen Sampler aufgebrannt hast. Selbst das kannst du ja keinem mehr erklären.
Aufgenommen. Nicht gebrannt, aufgenommen.
Ne?
Aber, auf Kassette.
Ja, aber selbst
sich die Mühe gemacht, einzelne Songs rauszusuchen.
Genau.
Und
In der richtigen Reihenfolge und dann dementsprechend natürlich dann auch so die Dynamik drin zu haben.
Ich hab jetzt
vor allen Dingen für die Dame, die Auserwählte, die man damals beeindrucken wollte.
Auch das, ja. Aber ich kann mich auch noch dran erinnern. Mein Vater, der hat von Revox ein Tonbandgerät gehabt. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass bei uns zu Hause halt immer ganz viel auch aus dem Radio halt aufgenommen wurde.
Oh ja,
bei uns und auch. Wir dann halt da immer, und ich dann halt auch immer mal gerne, guck mal jetzt gleich da, nimm mal wieder ein paar Songs auf. Ne? Mhm. So,
ja, ja.
Also hat man das früher gemacht, das war unglaublich. Und wenn dann der Radiosprecher da reingesprochen hat oder zu früh rein, wär's am liebsten immer direkt durch die Leitung gegangen.
Und die Fresse!
Unglaublich. Stimmt, aber kannst du heute keinem mehr erzählen.
Nein.
Versteht keiner
mehr. Nein.
Das ist unglaublich. Und auch, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass du dir heute halt einzelne Songs anhörst und dir gar nicht mehr ganze Alben anhörst. Und wir haben früher die Alben gekauft und dann hast du die halt auch komplett gehört.
Ja klar, du hast hier schließlich bezahlt.
Genau. Und du hast die halt auch, du hast denen auch mehrere Chancen gegeben, die zu hören.
Natürlich, total,
Heute, wie viele Sachen man dann einfach wegtut, wenn man so, weil man so überfüllt wird mit Sachen.
Ich glaube auch, dass die, sag ich mal, etablierten Bands, alten Bands, von denen höre ich mir tatsächlich die Alben von vorne nach hinten an, immer ganz durch. Ja. Also gut, liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich schon ein paar Tage älter bin und das einfach so gewohnt bin.
Und die aber auch ganze Platten releasen, weil andere releasen ja auch nur einzelne Songs. Ne?
Ganz, ja, machen wir genauso. Davon mal ganz ab. Das ist der Trend und irgendwann hast du dir einen Namen erarbeitet, erspielt, auch über Spotify vielleicht, dass mehrere Leute das hören. Dann kannst du anfangen mit Mini-EPs zum Beispiel, dass du sagst, ich mache jetzt mal 5 Songs und guck mal, wie die laufen. Weil du merkst auch bei, sag ich mal, nicht unbekannten Bands, aber bei doch kleineren Bands, dass die ersten 3 Lieder, 4 Lieder vielleicht eine richtig gute Klickzahl haben bei Spotify und dann ebbt das so langsam ab. Dann hast du vielleicht nochmal so einen richtigen Klopper am Ende, da merkst du dann auch, oh, der war vielleicht in der Playliste irgendwo, ne, irgendwo in einer großen, da merkst du dann, stimmt, der hat so, oh, der hat 30.000 Klicks und die anderen nur 4.000, was war denn da, ne? Dann ist der wahrscheinlich irgendwo gelandet, aber du merkst schon, dass es nachlässt, je größer das Album dann halt ist, außer halt tatsächlich, also ich glaube, Kreator werden nicht merken, wenn die mal 4.000 Leute weniger als Hörer haben. Ne? Hm. Bei, ich weiß nicht, wie viele die jetzt aktuell haben,
500.000
oder so.
Ich kann nicht
also, so schwer abschätzen.
Ja, aber.
Von daher, das ist ja bei denen auch eine Fluktuation, wie bei jeder anderen Band auch.
Nur ja, wenn wir, aber das fluktuiert halt in einem breiten Grad.
Wo es weniger auffällt. Ne?
Ja.
So, mit unserem letzten Release hatten wir irgendwie 920 Hörer, eine relativ lange Zeit, und sind jetzt bei 156, weil einfach das eine Lied ist durchgedudelt. Mhm. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Ne? Bei uns fällt es auf, hätten wir jetzt 50.000 Hörer.
Ja. Du, das ist genauso, wie wenn du jetzt in unsere Folgen reinguckst. Es war von vornherein klar, wo wir die ersten 4, 5 Folgen aufgenommen haben, war das ein unfassbares Ding. Du hast beim Release-Tag hast du richtig geile Klickzahlen gehabt. Und ab Tag 3 nichts mehr.
Ja, ja.
So, und jetzt, wo wir mittlerweile, ich glaube, insgesamt weit, also schon über 50 Folgen haben, merkst du halt diese ganze Schwemme, die nachkommt. Du hast an einem Sonntag eine neue Folge und dann hast du dann die Leute, die sich dann denken, ach geil, ich habe noch nicht alle alten Folgen gehört und sich dann eine alte Folge reinhören.
Genau.
Und
dadurch hast du halt so ein Grundrauschen.
Genau,
Halt am Anfang nicht hattest.
Genau.
Du hattest immer nur diese Peaks und dann wieder null.
Genau.
Peak, richtig. Null und mittlerweile hast du halt immer so ein Hintergrundrauschen noch dazu.
Ne? Also immer noch eine harte Sinuskurve, ne?
Ja.
Aber wir haben wirklich selten Tage, wo ich sagen würde, da gehen wir auf null.
Ja? Nee, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Also ich kann so offen sein, wir haben Tage, da ist wieder null. Mhm. Weil, aber klar, wir haben nicht diesen
Background. Noch nicht so einen großen Output bisher.
Ich kann sagen, wenn ihr jetzt konstant über 10 Jahre pro Jahr 3 Songs veröffentlicht hättet, würde das anders aussehen.
Absolut. Ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich auch nochmal reinwerfen, dass wir jetzt gerade so einen Zeitsprung gemacht haben von den 90ern in die Gegenwart.
Herr Lanz, es tut mir leid, Herr Lanz.
Ja, das soll es auch.
Oh, jetzt kommt der Ginski.
Okay, wir machen nochmal einen Cut Richtung 90er.
Da will ich ja drum bitten hier. Ich verstehe das nicht. Also.
Genau, wir gehen nochmal
zurück. Jetzt gehen wir zurück in die 90er.
Da, wo du hingehst.
Jetzt guck nicht so.
Doch, lass mich mal.
Du dilettantisches Arschloch.
Oh, Klausi ist am Werk.
Ja, jetzt sind wir da. So, wieder zurück. Hi, Olli.
Hi.
Jetzt get back to the 90s.
Ja, also es gab irgendwann mal ein Konzert bei Schulte Wieschen. Da haben wir den Sänger gewechselt. Der Heiko ist ja irgendwann eingestiegen. Und weil Thorsten sich dann auch irgendwie anders entwickeln wollte, hat er mehr Metal gemacht und wir haben halt die Hardcore-Schiene weitergefahren. Und wir haben dann, ich glaube, das Konzert war so aufgebaut, dass der Thorsten den ersten Part singt und der Heiko dann den letzten Part irgendwie so. Und da waren noch nicht Lifetime, sondern Lifesight haben wir, glaube ich, da gespielt. Die waren die Headliner an dem Abend.
Ja,
geil,
ja,
war
ja,
auch.
Ja, richtig.
Da gibt's auch eine Lustige. Aber helfen wir mal gerade mit Schulte Wieschen. Schulte Wieschen war auf der rechten Seite dieser große Raum. Da war das, da waren die Konzerte, ne?
Links
oder
rein.
Links.
Wollte ich gerade sagen, links rein war der große Saal. Und da war es tatsächlich so, die haben wohl links gemessen. Da waren 1000 Leute im Durchlauf, ne? Die waren nicht permanent drin, aber es waren 1000 Leute irgendwie, die da so.
Da passt doch keine 1000 Leute.
Nee,
aber die waren im Durchlauf tatsächlich.
Ja,
1000 Leute.
600 hätten da vielleicht, glaube ich, so reingepasst, vielleicht 700.
Krass, ey.
Aber das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt so vom Gefühl her, 400, 500 hätte ich vielleicht gesagt, maximal.
Ein riesengroßer Saal.
Der war richtig groß, ja.
Ja, aber wenn du dir das Turok anguckst, wo die nur 500 reinlassen.
Ja, war Schulte Wieschen erheblich größer.
Auf jeden.
Ja.
Boah, da habe ich das aber.
Also vielleicht nicht doppelt so groß, das will ich jetzt nicht sagen.
Nee, aber von der Breite her haut das ungefähr hin, aber Schulte Wieschen war ja noch wesentlich tiefer
da. Ja, genau. Das ist nach hinten raus. Ja, okay. Boah, aber trotzdem hätte ich nicht gedacht.
War
das
mega,
ist eh manchmal schwierig, bei Locations zu sagen, wie viele passen da wirklich rein. Ne?
Vor allen Dingen, du darfst ja nicht vergessen, wir
haben ja auch kein Sicherheitskonzept.
Was?
Ja. Wenn es brennt, rennt alle raus, irgendwie. Aber du musst mal überlegen, also dieser Raum war wirklich groß.
Flieht, ihr Narren.
Aber wie gesagt, du hast dann trotzdem, ne, mit lokalen Bands oder halt eben auch mit Bands, die ein bisschen überregional in Anführungsstrichen bekannter waren, hast du es immer irgendwie zumeist mindestens geschafft, ne, dass der Raum einigermaßen voll war.
Ja.
Ne, also erstaunlich. Also ja, heute weiß ich nicht mehr, ob das tatsächlich so möglich wäre.
Aber sind wir mal ehrlich, was hast du denn, wenn du in Kicheln oder Dorsten oder so gewohnt hast, als Alternativen gehabt? Und wenn dann da mal was war, dann sind
die
halt
Leute
alle
sind
dahin.
Aus Duisburg, aus Essen, ey, du hast das da Leute ja aus Münster und drüber gehabt.
Das kam also, ja on top. Aber du hast ja trotzdem alles, was da drumherum war, da hattest du nur Villa Körner oder Schulte Wieschen.
Da hat viel stattgefunden letztendlich. Ja, also da war ja auch Diskothekbetrieb letztendlich so rum.
Ja.
Und ich weiß, dass wir nach der Probe meistens dahin gefahren sind und haben noch zwei Bierchen oder so getrunken. Da war auch der Mario des öfteren Mal. Und hat uns seine Uhr gezeigt.
Die B-Watch. Hat er auch die umgedrehte Eistüte gezeigt?
Ich will gar nicht wissen, was es ist. Also ernsthaft, nein.
Gut, okay.
Im Off.
Im Off.
Echt wahnsinnig lustiger Typ. Also wie gesagt, kaputt gelangt über den.
Schön.
Weil der auch einfach so komplett hemmungslos ist, ne? Oder war, sagen wir es mal so. Aber
ja, aber dann aber auch so, ich sag mal unabhängig davon, war er aber auch so loyal seinen Freunden gegenüber.
Absolut.
Und auch immer so die absolute Bank.
Ja.
So als Typ.
Ja.
Deswegen auch immer diese Herzlichkeit, einfach dieses Offene.
Ja, und dann überrascht er dich wieder, ne?
So. Genau.
Oh. Ich kann das so schlecht sehen, das ist so dunkel. Kannst du mir sagen, wie spät wir es haben?
Ah, herrlich.
Diese Bilder.
Okay.
Okay, Thorsten war raus. Heiko ist reingestiegen.
Genau.
Und
welches Jahr sind wir da jetzt ungefähr?
Du, ich vermute mal, das war so gegen 98, 99.
Ach doch, schon so spät. Dann. Okay.
Ich bin mir aber nicht total sicher. Also,
ich bin mich nicht vorbereitet.
Ja, doch, eigentlich schon, aber es verschwimmt alles. es kann auch was eher gewesen sein. Die erste Platte, also der erste Longplayer, der mit ihr dahin rausgekommen ist, das muss so um 98 gewesen sein.
Ja.
Das heißt, Vorbereitungszeit war das Jahr 97. Und da war der Thorsten ja schon nicht mehr drauf zu hören. So, also vermutlich muss es irgendwas so zwischen 96 und 97 gewesen sein, dass der Heiko eingestiegen ist. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann, weil er halt auch diesen Screamo geschrien hat letztendlich, hat ja auf der ersten Platte geschrien wie so ein abgestochenes Schweinchen, muss man ja tatsächlich sagen. Und als wir im Studio waren, das werde ich nie vergessen, Jörg relativ professionell an die Sache rangegangen, damals ja noch nicht digital, so also halb digital. Mhm. Er hatte schon eine Festplatte, da konnte er drauf aufnehmen, aber trotzdem hat er noch irgendwelche Tonbänder abgespielt und so. Oder DAT-Bänder, so.
ADAT.
ADAT, ja. Und dann waren wir irgendwann fertig, also die Instrumentfraktion war durch und dann ging es halt um den Gesang und Heiko geht in die Gesangskabine rein, nimmt erstmal das Mikro vom Ständer, da hat der Dirk halt erstmal komisch geguckt und dann hat er den Heiko nicht mehr gesehen.
Und der lag auf dem Boden.
Also, was machst du da? Ja,
ich bring mich in den Mut.
Genau, ne? Und dann tatsächlich,
Der hat die wirklich auf dem Boden
liegen. Liedpassagen, Mikro lag neben ihm am Mund Und der hat auf dem Boden gelegen und hat da reingeschrien. Das ist so das, woran ich mich noch erinnere.
Okay, krass.
Krass, okay.
Ja. Das ist ja richtig Method Acting.
Der ist richtig.
Aber der war aber generell immer drin. Ja. So der Heiko.
Also ist komplett ausgerastet.
Immer, ne? Ja. Also ich überlege gerade, ich habe einige in den Shows gesehen und da war nicht eine bei, wo ich hätte sagen können, dass der nicht mindestens 100% Vollgas gegeben hat. Also der ist auf der Bühne, also ich kenne ihn jetzt nur so ein bisschen vom Sehen.
Ja.
Ich hatte nie wirklich viel Kontakt zu ihm, aber da war vor der Show immer ein ruhiger, reservierter, netter Typ. Ruhiger. Auf die Bühne, Klatsch, Bumm, Schalter umgelegt, total. Vollkommen aus Rastelli. Danach wieder im normalen Modus. Also das war das, was ich von ihm kennengelernt habe. Deswegen kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass, wie du das gerade erzählt hast, ne? Also ich hätte wahrscheinlich als Produzent auch erstmal sparsam geguckt, ey.
Total, weil es war halt total nicht gewohnt, ne? Und ich kann mich noch an so einen Sprung erinnern, den der Heiko gemacht hat, richtig in die Höhe gesprungen, auf den Knien gelandet.
Ach,
das war aus dem Effekt heraus, ne? So ganz krass.
Ey, du, hör mal, ich habe mich jetzt gerade in der chirurgischen Abteilung als Bottrop gesehen. Nee, wenn dann so ein Typ, so
zwei
ein
Arzt, künstliche Kniegelenke,
genau, und so ein Arzt dann zu mir sagt, und warum wäre das jetzt nötig gewesen?
Weiß ja nicht. Absolut. Also, ja, gut, aber wir reden ja jetzt Ende der 90er, da waren wir alle noch etwas jünger. Ich meine, auch da hätte was passieren können.
Ja klar, aber da hast du die Knochen aus Gummi gehabt anscheinend. Ey.
Ja, und du hast ja einfach überhaupt keine Gedanken gemacht. Ne? Nee, also so eine Show. Ich meine, bei uns ist jetzt weniger wirklich körperlich passiert, aber es gab Shows von, fällt mir der Name schon wieder nicht ein, hier von den Dorstnern. Donnerfall Ages. Donnerfall Ages. Da ist, glaube ich, irgendjemand mal ins Schlagzeug gesprungen und hatte dann so einen Beckenständer im Rücken kleben.
Oh. Aua. Oh.
Ja, also ja. Da war richtig Eskalation auf der Bühne, ne? Also ja, richtig extrem.
Auch, ja, stimmt. Da war ja nur die Zeit, als alle da übereinander lagen.
Korrekt.
Ne? Da kann ich mich auch noch wunderbar erinnern.
Wo wir wieder bei der Show sind, bei Schulte Wieschen als Live-Site dann dort waren.
Ja, ich erinnere mich. Dunkel, aber ich erinnere mich, ja.
Alle
ja.
Richtig blutjung, wir waren ja dann schon volljährig. Ja doch, wir waren schon alle volljährig. Und dann kommt irgendwann der Anruf, wir waren in den Vorbereitungen, haben alles da fertig gemacht, mit dem Veranstalter ein bisschen gesprochen, weil wir waren jetzt nicht, ich glaube, wir waren nicht Mitveranstalter, aber die haben sich schon an uns gewandt, wenn irgendwas war. Und wo sind die Jungs von Live-Site? Und dann hast du irgendwann einen Anruf gekriegt, wir stehen hier am Bahnhof, wie kommen wir denn jetzt nach Schulte-Wieschen? So, ja, fahrt doch. Wieso seid ihr im Bahnhof? Ja, wir haben alle keinen Führerschein.
Ja. Mhm.
Dann dürfen wir die Jungs da noch abholen.
Dann noch die Frage, an welchem Bahnhof denn? Ja, in Bottrop.
Ja. Nee, ja, ich glaube, bis Kirchhellen sind sie wohl gefahren, aber abgeholt, ja, und da haben wir uns noch so gedacht, meine Güte, ey. Ich bin mal gespannt, was die für eine Show hinlegen. Und die haben letztendlich alles weggebootert, was irgendwie... Jo. Die haben sich... Also, es war eine Performance.
Okay.
Extrem krass.
Ja, ich kann mich nur, wie gesagt, auch vage dran erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da war. Und ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber ich kann mich daran erinnern, wie wir wirklich da sehr, sehr, sehr beeindruckt waren von diesen Kiddies.
Ja.
Ich meine, wir waren ja jetzt nicht unbedingt viel älter, aber trotzdem war das halt so dieser, ich sag mal, dieser Sprung. Ja,
bei dem Alter sind 2-3 Jahre viel gewesen.
Richtig, genau. Und das war wirklich. Und die haben, ich glaube, ich war damals mit dem Kowalski da im Team. Ich war, frag mich nicht mehr. However, auf jeden Fall.
Ich könnte gar nicht sagen, ob ich dabei irgendwelche, also ich weiß, dass ich einiges im Schulte-Wieschen und auch Villa Körner gesehen habe, auch aus der Jugend viel gesehen. Aber ich könnte nicht mehr sagen, wen ich wann, wo, wie, warum gesehen habe. Das ist für mich alles irgendwie.
Also es gibt so ein paar Momente tatsächlich, oder so ein paar Konzerte, die wirklich hängen geblieben sind und unter anderem auch die meisten Schulte-Wieschen-Shows, bei denen ich war, die sind einfach hängen geblieben, weil der Laden...
Da war einfach, die waren immer intensiv.
Ja.
Also da war immer, und es war immer auch ein Treffen, im Grunde genommen, von verschiedenen Szenen, so gefühlt. Ne? Da hast du dann Leute aus Essen gehabt, die Bottropper, aber halt eben auch dann welche aus Dorsten, Schermbeck, keine Ahnung, Galen und wo die dann alle herkamen.
Oh ja, genau.
Die dann auch immer dahin kamen. Deswegen, das war so, wenn ich es heute so Revue passieren lasse, es war wirklich eigentlich so ein großes Treffen der Szene, die wir hier so im Umkreis von 100 Kilometern eigentlich irgendwie so hatten.
Ja.
Ja, so gefühlt.
Deswegen, und wie schon gesagt, ist man hatte nicht viel in Kirchhellen letztendlich und viele sind dann auch am Wochenende zur Fabi gefahren nach, wo war die, in Coesfeld, glaube ich.
Mm,
da war
genau
auch noch ein Diskut. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Coesfeld war, aber...
Doch, das war Coesfeld.
Fabrik war in Coesfeld,
Ja, so da waren wir auch des Öfteren mal.
Gibt es sie noch?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das letzte Mal war ich davor.
Genau.
Ja,
genau.
Genau.
25 Jahre.
Genau, und also ich hangel mich immer so von Bruchstück zu Bruchstück, die ich halt noch so irgendwie so rekonstruieren kann, von der damaligen Zeit halt. Es bleiben auch so ein paar Bilder einfach hängen. Aber so wirklich im Zusammenhang, alles von vorne nach hinten kriege ich auch gar nicht mehr auf die Reihe. Also
deswegen, du hattest ja auch hier solche Locations hier, wie hieß das nochmal, Rottos Hof.
Och Gott, ja. Ne?
Und so weiter. Oder war da damals die Zeit, als der Bugs auch die ersten Shows dann auch gemacht hat?
Ja, der Bugs hat auch dann im Schacht, glaube ich, auch viel gemacht. Eine Schacht 4,
nee, Schacht 8.
Schacht 8, glaube ich, mal.
Ja,
ne?
Ja, auch, genau. Ja, das war ja, also, ja. Das, deswegen, also da, du hattest ja unheimlich viel einfach hier in der Gegend. Ne? Sowohl von, sag ich jetzt mal, lokalen Bands in Anführungsstrichen, die viel veranstaltet haben, mit in Anführungsstrichen auch immer bekannteren Acts aus oder überregional.
In Gladbeck war auch irgendwie in der Stadtmitte so eine Kneipe das, oder was das war.
Ach so, du Maxus? Boah, ist das Maxus in Gladbeck? Da war, glaube ich, auch, ey, da waren auch 1000 Shows. Aber wie gesagt, Kichellen fand ich damals zu der Zeit, da war schon wirklich so der Schmelztiegel, gerade Schultivision, ne, für viele Bands aus, ich sag mal, aus dem Hardcore, aus dem Metal-Bereich, wo dann wirklich alle miteinander gezockt haben, ob da die jetzt in Richtung, ne, wie du gerade gesagt hast, schon Olli, so Systral oder wie auch immer, so diese Szene, aber halt eben auch ein bisschen Tough Guy, ein bisschen mehr Metal, ein bisschen mehr hier und du, das war für mich damals, es war einfach, wie gesagt, so ein Schmelztegel. Ich hatte immer das Gefühl, es war immer kurz vorm Explodieren.
Ja.
Aber irgendwie wurde dann doch von den meisten immer noch so ein bisschen die Kurve bekommen. Ne? Also du hattest klar, auch da, ich kann mich an die eine oder andere Klopperei, glaube ich, auch erinnern.
Mit Sicherheit.
Immer.
Ja, aber es ist, glaube ich, nie so eskaliert, dass ich dann im Nachhinein gesagt hätte, so boah, das würde in Gänze nicht funktionieren. Also es hat ja funktioniert.
Nicht an einem Konzerttag. Also da gab es genug Aufeinandertreffen, die außerhalb von irgendwelchen Konzerttagen stattgefunden haben. Mhm. Also wenn da irgendwie Diskothek war bei Schulte Wieschen, dann Bottroper Kichellner, Gladbecker und all der ganze Kram, der da schon passiert ist. Und da waren halt durchaus auch ganz extreme Auseinandersetzungen. Ich habe, glaube ich, immer Glück gehabt. Ich habe an keiner teilgenommen oder ich war auch nie involviert in sowas. Finde ich auch extremst asozial. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da könnte ich jetzt noch Abhandlungen halten, auch über Fußball. Ne? Da,
oh Gott, VfB Kichellen.
Also, ja. Gut auch, ne, aber ich meine, gut, mein Herzensverein ist ja sowieso gerade nicht gerade so gut drauf. Und
haben doch am Wochenende gewonnen, oder?
Ja, das war
gegen den Tabellenersten sehr überraschend.
Das siehst du, cool.
Sehr überraschend.
Hat doch keiner mitgerechnet.
Überhaupt nicht.
Nee, also die drei Punkte, die habe ich nicht gesehen.
Nein,
nee, absolut aber nicht. Die vorher gegen Wiesbaden hätte ich mir gewünscht, aber egal.
Ach so.
Ich hätte jetzt auch gerne 6. Ich hätte jetzt auch gerne 6 Punkte auf dem Konto mehr.
Aber noch eine Sache zum Thema diesen wunderbaren Clinch damals Kichellen und Bottrop. Ich kann mich daran erinnern, es gab ja in Kichellen früher diese wunderbaren Wiesen Krombacher Feiern, Krombacher Partys. War immer so ein Riesenfestival.
In der Stadthalle, oder?
Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß nur noch, wir sind dann da hingefahren und ich habe ja damals, wie gesagt, auch mit Kichellen dann zusammen in einer Band gespielt. Hallo Thorsten, hallo Miguel. Und der Miguel damals zu mir sagte so, was machst du denn hier? Und ich sagte, ja, ich wollte hier ein Bierchen trinken. Ja, du bist doch kein Kichellner. Ich sage, ja, aber ich, wir sind doch Freunde.
Aber
ja, nicht. Aber nicht heute. So.
Oder wenn man zu Schützenfesten gefahren ist,
auch, ganz, auf,
auch ganz schlimm.
Ey, da ist ja schon zwischen Kichellen und Grafenwald, also da muss man auch schon, also
was?
Bis ich zwölf war, habe ich ja in Kichellen gewohnt und dann sind wir wieder nach Bottrop zurückgezogen.
Du bist noch geduldet.
Ich bin geduldet.
Also genauso wie ich als angeheiratet.
Genau. Aber tatsächlich war für mich Schulte Wieschen und Villa Körner irgendwann uninteressant, als das anfing, dass sie sich alle die X auf die Hände gemalt haben. Und halt, ne, also
ja, kann ich mich auch daran erinnern.
Da bin ich zu häufig an Leute geraten oder mit anderen aneinander geraten, wo einfach die Meinungen etwas auseinandergingen. Und da ich auch kein Freund davon bin, irgendwie auf so Stresssituationen und sonst was, habe ich dann irgendwann keine Lust mehr gehabt auf Konzerte und Shows da.
Also als Beispiel,
ja. Ich wollte gerade fragen, wie war das bei Inane damals so? Ich kann mich, ich mich dran erinnern.
Also
ja,
Inane gleich noch mal mehr, aber Thorsten zum Beispiel, der ist seit Mitte der 90ern ist der Vegetarier und keiner weiß es, ne?
Ja.
So, der hängt sich an die große Glocke, der lebt sein Leben ohne Fleisch letztendlich und das hat er, ich habe den sogar noch, also das ist auch so ein Flashback, so ein einziges Bild am Mittagstisch noch auf dem Töttelberg mit einem Bier in der Hand beim Essen, wo er einen Schluck Bier trinkt. Das ist so das Letzte, wo ich mich erinnere, dass er überhaupt Alkohol getrunken hat.
Ja, ja.
Und ab dem Zeitpunkt ist Alkohol, Zigarette sowieso hat er nie geraucht, kenne ich bei dem nicht.
Mhm.
Und Fleisch auch nicht. Ne?
Aber er hat niemals irgendwen daraus einen Vorwurf gemacht, wenn jemand irgendwie deswegen, also da ist
überhaupt nicht.
Nein, gar nicht.
Nein.
Also kann ich mich nicht
auch, sagen. Nicht mit dir zusammen.
Das war dem, also genauso wie mir, das relativ scheißegal war, ob irgendjemand ein X auf der Hand hatte. Gerade, ich meine, gut, ich hatte vielleicht den Vorteil, dass ich in einer Band gespielt habe und den, die anerkannt war.
Ja, genau.
So.
Ja, genau.
Dann haben sie sich gedacht, ja komm, der langhaarige komische Kerl da, der bei McDonald's gerade einkaufen war, den nehmen wir jetzt einfach
den
mal so mit.
Wir jetzt
den
mal. Dulden wir.
Den schleifen wir durch.
Genau. Und die ersten Touren waren die Hölle für mich, weil da gab es nur Lazard.
Also okay. Ja.
Also Hecke. Oh Gott, das war furchtbar.
Hecke mit Sauze oben drauf. Ja, aber war da bei Inane überhaupt mal so Thema, Straight Edge?
Ja.
Ich glaube, der Olli Hapke.
Ja, definitiv.
Ja, da kann ich mich noch dran
erinnern. Mal mehr, mal weniger. Es waren auch über Phasen letztendlich. Ja. Das
aber Straight Edge war Thema,
Straight Edge,
oder?
Ja, definitiv.
Ja, ja, ja.
Also Veganismus auch eine ganze Zeit lang. Ich glaube, Olli Hapke hat auch eine gewisse Zeit vegan gelebt. Mhm. Dann auch mal wieder nicht. Also es waren immer Phasen im Leben, da weiß ich jetzt aber auch nicht, wie er jetzt gerade so unterwegs ist. Also
boah, den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Aber davon mal ab, wie waren denn dann damals die Shows? Habt ihr öfter auch mal so mit Straight-Edge-Bands auf so Festivals und so weiter mal gespielt? Oder, weil, wie gesagt, ich fand immer Inane, gerade halt eben durch euren Sound, wie du schon gesagt hast, diesen Bremer-Style,
ich finde dieses Wort so geil.
Nein, aber es ist ja nur mal so. Ne?
Also Bremer ist ja auch ein leckeres Fischbrötchen, das muss man ja auch sagen. Also von daher.
Wobei Bremen-Style ist
schön auf den Fischmarkt gebracht.
Rückwirkend halt auch absolut internationaler Begriff, ne?
Ja? Ja, klar.
Ja, klar. In Amiland.
Da bin ich zu wenig
total
drin.
Also,
wir sind ja überall unterwegs.
Ich wollte gerade sagen, wenn du in Amiland Leute, die so einen Sound hören und sagst Bremer-Style, sagen die auf jeden Fall Systral und die sagen Mörser.
Ja,
die Amis.
Also absolut,
ja. Aber wie gesagt, ihr wart ja damit schon hier, zumindest in unserem Breitengrad, ja einfach ziemlich unique damit an der Stelle. Deswegen, ich überlege immer so, die Shows, die ihr gespielt habt, die ich gesehen habe, ne, ihr wart ja immer irgendwie damit dabei an vielen Stellen. Aber wie war denn dann zum Beispiel so in dieser, ich sag mal, Straight-Edge-Szene, wenn ihr denn damit auch mit Straight-Edge-Bands gezockt habt oder so, wie war denn da die Akzeptanz dafür? Weil das war ja immer so ein bisschen, sag mal, solche Bands, die so einen Song gemacht haben, oder auch so Bands wie Converge oder so, der wurde ja immer so, wie du schon zu Anfang ja auch gesagt hast, ein bisschen wild. Ne?
Ja, also ich habe es weniger wahrgenommen als Problem für mich persönlich, weil ich ja nie Straight Edge war oder mich in irgendeiner Form an irgendeinem Trend beteiligt habe. Für viele war es auch nur ein Trend, muss man dazu sagen, um dazu zu gehören, letztendlich. Einige sind dabei geblieben und ich denke, das sind dann auch die Echten und das sind auch die, die dich nicht bekehren wollen letztendlich, die sagen, das ist für mich der Weg, den ich gehen will und dann ist es auch völlig in Ordnung. Mhm. Ich habe es nicht so in Erinnerung, dass es irgendwann mal ein Problem war oder dass es so extremst groß irgendwie Thema war. Auf jeden Fall nicht bei uns. Da gab es vielleicht andere Konzerte oder so, die mehr drauf ausgelegt waren oder ich wollte es einfach nicht wirklich wahrnehmen. Also ich habe es nicht als Problem empfunden.
Deswegen, weil ich überlege gerade, ne?
Nur beim Essen halt.
Ja. Nein, weil ich, wie gesagt, auch gerade so nochmal versuche, so ein bisschen das Feeling so der, ich sag mal, so der Mid-90er mit diesem ganzen Drumherum einfach nochmal so Revue passieren zu lassen. Und für mich war es nämlich auch nie direkt ein Thema. Also ich bin zu Shows gegangen, mir war es dann halt eben scheißegal, ob die Bands Straight Edge, Tough Guy, Bremer Style oder sonstiges irgendwie war. Aber ich kann mich halt eben daran erinnern, dass dann aber auch viele bei den Shows waren, die dann tatsächlich auch so ein bisschen elitärer waren, ne? Die dann auch immer...
Die hast du aber immer gehabt.
Du hast sogar Krishnas
die Frage ist immer,
dabei. Ja, du hast die Krishnas dabei gehabt eine Zeit lang.
Ja, genau. Oh ja, ja,
du,
ne?
Du hast, also ich meine, auch wenn ich wie gesagt, jedes Wochenende teilweise auf Shows in Holland und Belgien war, Ende der 90er, hast du halt unfassbar große Straight-Edge-Fraktionen gehabt, die alle sehr viel elitären Scheiß, aber wir reden halt im Prozentbereich. Das war immer da, aber ich würde es in keinster Weise jetzt auch im Nachhinein mal reflektiert so sehen, dass das so eine Ultra-Dominance war. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, deswegen, ich komme es einfach nicht so zu.
Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das immer eine weltoffene Szene war oder ich sag mal eine Hey, du kommst hier rein als Mensch und du wirst so akzeptiert. Nein, auf gar keinen Fall.
Echt nicht?
Aber es war, du hast halt immer elitären Gedanken dahinter gehabt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es lange nicht so ein großes Problem war, wie es heute mal gerne da rein sterilisiert wird.
Ja, okay.
Also,
ja.
Aber es war, glaube ich, für mich zumindest gefühlt schon, dass in der Phase sich immer mehr Grüppchen gebildet haben, oder?
Ja, das ist so.
Also,
ja. Klar. Und wenn man natürlich, ich will dir jetzt nicht unterstellen, dass du provoziert hast, aber natürlich, ich will hier raus.
Keine Chance.
Nein, aber natürlich, wenn dir jemand was sagt oder dich bekehren will, dann kennst du ja auch die richtige Antwort und das, sowas schaukelt sich dann halt hoch. Sowas habe ich nie erlebt. Aber nochmal, ich hatte vielleicht auch den Bonus, dass ich in einer Band gespielt habe, die
wahrscheinlich, ja.
Da wollte dann keiner den, gut, damals war ich durchaus noch nicht dick, aber den langhaarigen Metal-Typen irgendwie angehen, der hier eigentlich nichts zu suchen hat.
Ja.
Denn alle anderen um mich herum hatten keine lange Haare mehr.
Ja, ja.
So.
Also, wie gesagt, ich weiß bloß durch dieses Grüppchenverhalten, was ich da immer mehr ich war aber selber auch immer so, dass ich mich da auch wenig auf Kompromisse eingelassen habe. Was sicherlich auch
klar, natürlich.
Das Ganze nicht unbedingt vereinfacht hat. Und insofern habe ich dann halt irgendwann für mich entschlossen, dass ich da auch wenig in dem Bereich stattgefunden habe. Ich glaube, ich habe euch damals mit Inane ein einziges Mal gesehen, danach nie wieder.
Ja.
Weil halt einfach keinen Bock auf
das. Das ein Satz. Und danach nie wieder.
Tschüss. Was für ein Schund.
Nicht mit mir.
Nee, aber tatsächlich, weil ich halt mit dem Publikum und dem Gehabe nicht klarkam. Das hat mir einfach keinen Spaß gemacht.
Ja.
Das war auch genau das gleiche mit Surface. Surface habe ich auch nur einmal gesehen, dann nie wieder. Weil das halt nicht meine Szene war.
Ja.
Das hat mir keinen Spaß gemacht.
Aber hattet ihr denn damals auch schon zu der Zeit der ersten Platte, ne, die ihr dann halt eben aufgenommen habt und so weiter, hattet ihr dann, ich sag mal jetzt, das klingt vielleicht blöd, aber sag mal so einen gewissen Stamm, in Anführungsstrichen, so eine latente Fanbase, wo du immer wusstest, ja, okay, also das...
Ja, das war so. Also auch über das Distro letztendlich, also darüber sind ja, wie gesagt, alle Informationen geflossen, also ob das jetzt Plattenaustausch war oder Plattenkauf und dann weiterverkaufen und der ganze Vertrieb lief ja praktisch darüber und auch die ganzen Connections, die man da halt irgendwie dann...
ja, auch Bandkontakte, die man
ja, ganz genau.
Hat. Naja.
Genau. Die liefen halt alle darüber und letztendlich hatte man durchaus eine relativ große Fanbase für eine, ich will immer noch sagen, Amateurband letztendlich. Wir sind in Pilsen aufgetreten. Bei diesem Hardcore-Festival oder Festival, ich weiß nicht, ob es rein Hardcore war, glaube ich nicht, aber gut. Wir waren da Headliner am Samstagabend.
Krass, okay.
Haben nach Robocop Kraus gespielt und ich kann mich noch daran erinnern, dass irgendjemand von den Krausen gesagt hat, ja, die Band, die jetzt nach uns spielt, die hat's richtig schwer. Wir haben die ersten drei Akkorde gespielt, die Halle hat sich auseinandergenommen.
Ja, so viel zum Thema und dazu, ne? Krass, ja.
Also ich habe keine Ahnung mehr, wie viele da in diese Halle reingepasst haben, damals, als man als Kind drauf geguckt hat, wie man so schön sagt, waren die riesengroß, ne? Also es waren Millionen. Gefühlt vielleicht 400 bis 600 Leute, die da drin waren und die haben also Vollgas gegeben. Wir hatten einen Circle Pit, der war 3 Meter breit. Das war für uns so, was geht denn hier ab? Warum zerlegen die sich jetzt so? Hatten wir noch nie, ne?
Ja.
Also diese Schulte-Wieschen-Shows und die etwas kleineren Shows, da war auch immer viel los mit viel Papierschnipsel rumschmeißen.
Ach
und so.
Ja, ich erinnere mich. Genau, ja. Und die Scheiße hast du 3 Tage später in irgendwelchen Ritzen gefunden.
Ja, wir ja nicht. Wir waren dann schon lange weg.
Ja.
Oh, Konfetti, ihr Fotzen, ey. Oh.
Aber ich meine, das war ein geiler Effekt, ne? Also,
ja, absolut.
Das war richtig
geil. Ja, heute machen das Bands von der Bühne aus, um Effekte zu haben. Und damals hat das Publikum selber gemacht.
Ja. Ganz genau.
Ja. In liebevoller Kleinstarbeit zu Hause.
Na, aber wir waren tatsächlich selbst überrascht, wie viel Akzeptanz wir halt auch weit über Deutschland halt erhalten haben. Wir haben ja in Belgien gespielt, in Holland gespielt. Tschechien war dann auch so, ich glaube, mit das Weiteste, wo wir gespielt haben. Frankreich.
Also wie viele Jahre ging das mit Inane, dass ihr auch so viel unterwegs wart?
Das ging bis zu dem Zeitpunkt, als Michael Heinreich gesagt hat, er müsste aussteigen aus der Band wegen seines Studiums. Der ist irgendwann nach München gegangen, hat IT studiert und für ihn war ganz sonnenklar, dass das halt vorgeht.
Mhm.
Und auch keiner aus der Band hat ihm gesagt, nee, Micha, also nee, so nicht.
So
ne?
Nicht, ja.
Das Studium lässt du mal bitte.
Du wirst genau. Jetzt hier angekettet.
Du bist halt Rockstar.
Ja. Computer, nee, viele, vergiss es.
Ja, eben.
Wie viele Jahre waren das dann am Ende, die er da...
Also ich nehme mal die Anfangszeit mit der Single, ne? Also da gibt's noch eine Geschichte zu. Wir haben irgendwie, ich glaube, im Mal gespielt, haben die Single rausgebracht, also als Eigenproduktion auf Autumn Leaf, damals hieß es so. Und Sascha Alvran stand neben uns am Stand. Und bei dem standen halt irgendwie nach unserer Show drei Leute und gefühlt bis draußen um die Ecke, ganz hinten rum, stand an unserem Stand.
Ja.
Wir haben halt richtig viel verkauft und der hat immer wieder rübergeguckt, wer ist denn das? Und dann irgendwann kam er so an, ey, habt ihr Bock auf einen Deal?
Typische Alvaran halt.
Ja, genau. Und Olli Habke kannte das Label Alvaran und ihn, glaube ich, auch so ein bisschen. Und hat dann gesagt, das ist der Sascha von Alvaran. Sollen wir mal kurz reden und bla bla. Und ich glaube, wir haben uns an dem Abend noch dazu entschieden, dass wir dann mit ihm zusammenarbeiten werden. Und der hatte ja anfangs auch ganz viele Screamo-Bands bei sich auf dem Label. Also zumindest mal Bands aus einem sehr viel alternativeren Umfeld, muss man sagen.
Ja, richtig, aber auch für einen relativ kurzen Zeitraum eigentlich.
Ja, ja, ganz genau. Also, und ich habe ja dann noch eine zweite Band gehabt mit meinem kleinen Cousin zusammen. Also
Sven.
Sven. Da war der Schrammi am Schlagzeug, der Sven am Bass und hat gesungen, ich an der Gitarre, der Boris Magdans an der Gitarre.
Ich erinnere mich, ja.
Und Zottel war nicht dabei. Entschuldigung, da habe ich jetzt was Falsches reininterpretiert. Also nee, Zottel war, genau, das war der.
Habt ihr mal im Schulte in der Villa Kölner gespielt?
Ja.
Ah, verdammt, jetzt fällt's mir wieder ein.
Gut. Ja, klar. Also da haben wir gespielt. Wir haben sogar in Warendorf mit Heaven Shall Burn und Caliban zusammen gespielt als Vorband. Das war auch grandios.
Wie hieß sie da?
Null auf Lost.
Ja, okay, alles klar. Ja, ja.
Null auf Lost. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch dann zu der Zeit war mit Mournful, dass Thorsten mit dem Christoph Cortuzina da irgendwie zusammen irgendwie Musik gemacht hat.
Genau.
Genau, also das war dann diese Zeit. Das muss auch Ende der 90er gewesen sein, so in den Jahrtausendwechsel irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, so um 2000 rum muss das gewesen sein.
Genau, also letztendlich Zeit, würde ich sagen, von 96 bis 2001.
Und das sind ja schon ein paar Jahre, ne?
Auf jeden Fall. Wo habt ihr damals die Single aufgenommen? Also da war ja erst das Demo und dann kam die Single. Wo habt ihr die aufgenommen? Auch in Bremen oder?
Die haben wir auch in Bremen aufgenommen, aber nicht im Kuschelrock-Studio, sondern wir haben, ach genau, ich glaube, das war das Studio, wo auch Acme aufgenommen haben.
Ah!
Und zwar, andere Adresse, ich weiß nicht mehr wo, ich müsste mir die Single mal raussuchen, da steht die Adresse, glaube ich, sogar noch drauf. Hieß, glaube ich, Brutalizer Studio.
Das ist aber, geiler Titel auf jeden Fall.
Glaube ich jedenfalls. Und so war es auch. Also
brutal.
Das war wirklich noch komplett mit, nicht mit Dattbändern, sondern mit Tonbändern. Wir haben die Single live aufgenommen, tatsächlich. Komplett live.
Ey, davon träume ich ja heute.
Da liegt er mir die ganze Zeit in den Ohren. Wir müssen das dann mal irgendwie machen.
Ja, also wie gesagt.
Da habe ich hart Bock drauf.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Gesang nicht nachher aufgenommen worden ist, aber das kriege ich nicht mehr auf die Kette. Also Single dort aufgenommen, live aufgenommen. Wir haben in dem Studio gepennt. Also auch da, wo der Typ gesessen hat und aufgenommen hat. So, ne? Also wirklich auf dem Boden geschlafen, auf der Couch geschlafen. Im Raum, wo aufgenommen worden ist, haben wir auch geschlafen.
Das ist doch cool, ey.
Das war krass und sehr dreckig, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
Oh, hast du jetzt Nils Gesicht gesehen bei dreckig?
Ja, allgemein, also so Camping-ähnlich.
Ich wollte gerade sagen, Camping, Nils, Camping.
Ja, wir sind dann halt zu McDonald's gefahren, um da halt die Zähne zu putzen und aufs Klo zu gehen.
Und ganz zu duschen.
Ja. So, das waren schon ganz krasse Zeiten, aber das hat uns total viel Spaß gemacht, weil es war halt Rock'n'Roll.
Ja,
total.
Rock'n'Roll und Punk, ja.
Ja, ganz genau.
Ja,
Und diese Attitüde haben wir auch wirklich gelebt, ne? Zumal gerade auch am Anfang waren wir eher immer noch eine Punkband auf Hardcore-Niveau.
Mhm.
Und das mit dem Straight Edge kam erst später, ne? Das war. Ich will nicht mal sagen, das ist eine Modeerscheinung. Da tue ich den vielen Leuten auch sehr Unrecht mit, weil ja, es die es auch gelebt haben.
Glaube ich, an einigen Stellen, dass dann, so wie mit allen Dingen, wenn Dinge populär werden,
hast du einen Kern und die Sachen, die nach außen
scheinen. Und viele Mitläufer. Und dann ist er heute auch mit Veganismus, mal unabhängig von Straight Edge. Ne? Dann hast du da irgendwelche Influencer, die dann irgendwas erzählen und sagen, hier, das ist gut, weil wegen bum, bum, bum.
Ja.
Naja, und dann hast du dann irgendwelche jungen Leute, die darauf aufspringen und wenn du die mal genau fragst, warum die das dann machen, dann können sie es dann nicht mal beantworten. Ja, ist halt einfach so, ist auch okay.
Hast du jetzt gerade die Hose aufgemacht?
Ja.
Ich hab schon gedacht, es riecht so komisch, ey.
Okay.
Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen?
Musst du Pipi?
Nee, war ich eben. Alles gut. Das,
wann? Ich habe nicht gesehen, dass du weg warst.
Hast du nicht Platz?
Das ist auch so Streeter-Style, so mitten im Podcast. Ich muss mal kurz scheißen gehen.
Ich muss mal abschachten, ey.
Der Stift malt.
Oh. Der Lehrer. Ja, genau. Oh, Gottes Willen. Nee, aber tatsächlich, das kam wirklich erst sehr viel später und in der Zeit, als No Love Lost entstanden sind, da gab es Inane noch. Dann haben wir eine Pause gemacht. Wir haben uns also nicht aufgelöst und ich bin mir ziemlich sicher, dass in irgendwelchen Foren Inane auch noch nicht als, vielleicht jetzt mittlerweile steht es halt als aufgelöst, aber sehr, sehr lange noch, nachdem wir schon gar nicht mehr irgendwie was gemacht haben, waren wir immer noch aktiv, wo ich mir gedacht habe, ach wirklich? Ja, das war schön.
Wer hat euch denn offiziell aufgelöst?
Also wir haben keine Pressemitteilung rausgegeben. Also,
das war aber schade.
Ne, also der Metal Hammer wollte auch nicht.
Ne?
Nein.
Oh, also, Gott, der war ein scheiß Magazin, ey. Unfassbar, ey. Ehrlich.
Okay. Oder vielleicht Rockhard.
Legacy war da, glaube ich.
Legacy, genau.
Oh, tatsächlich. Ich glaube, wir hatten mal einen Bericht im Legacy, als wir die wie hieß denn die Scheibe noch?
Die war eher so Death and Roll.
Stimmt.
Ah, stimmt, genau.
Ja, ich weiß.
Die war es, jo.
Mhm, ich merke mir solche Dinge.
Oh, krass.
Im Ablaze war die aber nicht, das weiß ich.
Okay.
Ablaze war aber, glaube ich, zu Ende. Boah, wann kam die letzte Ablaze? 99, 2000?
Mhm. Roundabout, ja, ja.
Ja, die Zeitraffer war, glaube ich, da noch zu...
Die kam 99, ne?
Ja, wollte ich gerade sagen.
Oder 98. Schlag mich nicht tot. Also da bin ich so... Also die Zahlen kriege ich nicht mehr auf den Schirm. Ich müsste auf die Platte drauf gucken. Aber irgendwie so da, ne? Und wir haben relativ schnell ein Folgealbum aufgenommen. Death and Roll, irgendwie. Kill 'em and Grill 'em, so.
Genau.
Und das war dann schon wieder ganz anders, weil... Ich kann mich noch daran erinnern, als der Heiko seine Texte vorgeschlagen hat beim Sascha, hat er gesagt, das kann ich so nicht, das geht nicht.
Was?
Also diese Texte kann ich nicht abdrucken. Also da waren...
Hat er mal Penis gesungen oder was?
Der hat diverse Male über sehr viel Gore und Blut gesungen.
Hi!
Also alles das, woran wir erkennbar waren, wir wurden ja auch sehr oft als PC-Band abgestempelt, ja, weil der Heiko halt so... Der hat Texte geschrieben, in die Leute halt Sachen auch reininterpretiert haben, dass wir eine sehr krasse PC-Band wären. Und
jetzt stimmt, ja, und ja, doch. Der Ruf, der hing euch hinterher, ja.
Er hing
ja,
uns hinterher und nach dem nächsten Album halt nicht mehr, weil da ging es dann halt um. Also.
Da war alles drauf.
Ja. Also die Texte waren so krass. Also, wenn man sich jetzt das Booklet aufmacht, sieht man ziemlich viele Sachen, die geschwärzt sind.
Ja, krass.
Okay.
Weil es einfach ein Gore-Album war, ne? Vom Text her. Und ansonsten ein rockiges Metal-Album zu der Zeit halt, ist halt auch, wenn ich auf mich selber jetzt achte, wie ich da Gitarre gespielt habe, von mir aus sehr schlecht gealtert. Aber das war halt einfach die Zeit, wie man damals auch Alben aufgenommen hat. Und
schlecht gealtert, weil rotzig oder?
Ja, und auch anders eingespielt. Du hast dich anders drauf vorbereitet, ne? Früher, ich meine, die Zeitraffer ist ein Chaos-Album letztendlich. Mhm. Da war klar, das hat viel mit Vakanzen zu tun hat, mit verschiedenen Sounds, die mal hoch, mal runter gehen, Schlagzeug auch mal unsauber gespielt. Aber das hat dazu gepasst. Ne? Das hat wirklich dazu gepasst.
Ja, richtig.
Bei der Kill 'em and Grill 'em, da hat man schon ein bisschen mehr drauf geachtet, dass man so in diesem rockigen Style ist. Und da muss es halt ein bisschen sauberer spielen letztendlich. Und
ein bisschen technischer werden, ne?
Ein bisschen technischer werden und da hat man es dann vielleicht ein bisschen mehr rausgehört, dass wir nicht nach Klick gespielt haben letztendlich. So, hätten wir das gemacht, hätten wir uns besser darauf vorbereitet, dann, also vom spielerischen Vermögen her hätten wir es alle geschafft, definitiv, ne? Nur, es war halt anders damals. Du hast nicht nach Klick eingespielt und einfach der Schlagzeuger hat den Takt vorgegeben.
Punkrock-Attitüde.
Ja, absolut. Ja. So.
Ja,
heute undenkbar letztendlich.
Ja, schade drüber.
Aber
eigentlich,
hat auch häufig ja auch was mit der Reife der Band zu tun. Ja. Ne? Wenn du halt noch jünger bist und unerfahrener bist, dann kommst du das erste Mal ins Studio, wo vielleicht auch ein Produzent ist, der schon lange Mucke macht und Ahnung davon hat. Dann machst du das beim zweiten Mal, wenn du beim ersten Mal da vielleicht auch ein bisschen unvorbereitet reingehst, machst du das vielleicht beim zweiten Mal nicht mehr.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, das ist halt auch einfach ein Reifeprozess.
Ja. Ja, aber auch da, wir springen schon wieder zu weit nach vorne. Wir waren eigentlich bei der Seeingel und da würde ich nochmal dahingehend wissen, du hast ja gerade gesagt, ihr habt die Show gespielt, hat sich zumindest bei der Show dann auch wirklich gut verkauft und so weiter. Der Deal mit Alvaran kam zusammen. Genau. Die Distro ging dann wahrscheinlich auch noch weiter mit dem ganzen Drumherum.
Ja.
War das dann für euch dann so ein großer Step, wo ihr dann gemerkt habt, so, oh, jetzt tut sich da noch was bezüglich Shows und ich sag mal generell so dieses angenommen werden in der Szene?
Das angenommen werden in der Szene war da schon. Also den Namen hatten wir schon und es waren die Shows, die sich dann verbessert haben, die sind größer geworden. Auch dieser, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Tschechien-Trip halt, als wir dann in Pilsen gespielt haben, der ist, glaube ich, auch über den Sascha gelaufen.
Mhm.
Vermutlich. So ganz genau weiß ich es auch nicht mehr, weil diese ganze Planung und so, die hatten Olli Habke, Jörg Fenhoff und Heiko Nickel so ein bisschen im Griff. Die haben auch die Connections gehabt übers Distro letztendlich und haben darüber auch viele Shows irgendwie klar gemacht. Und ich glaube, der Sascha hatte
hatte dann so die etwas größeren Kontakte noch.
Ganz genau. Der hat auch die Touren dann geplant. Hier diese Europa-Tour mit Ananda, Shora und Inane, genau. Wir haben dann halt die Deutschland-Shows geheadlined und die jeweiligen anderen Bands dann halt die Shows in ihren Ländern.
Das stimmt. Jeweils immer. Shora war auch eine geile Band.
Absolut. Ja? Der Schlagzeuger war jung und ein Tier.
Ja.
Ja. Absolute Beschreibung.
Jung, nee, ich habe auch noch eine Scheibe von denen zu Hause und ich denke mal, das ist auch so ein richtiger Hass-Chaos-Bratzen.
Kannst du dich noch an Knut erinnern?
Ja, ja.
Die haben nicht die gleiche Musik gemacht, aber annähernd. Ne? Die waren auch so vertrackt und für das Alter, was die damals hatten.
Alle so Bubis, ey.
Unglaublich.
Waren auch welche, die vom Bahnhof abgeholt werden mussten.
Wahrscheinlich. Ja. Gut, die waren damals, die hatten, glaube ich, einen Fahrer, glaube ich. Aber egal.
Ja, Auto geknackt.
Woher kamen die?
Also damals schon. Also die hatten auch, ja, glaub schon.
Ich weiß nicht mehr.
Ich krieg dann auch nicht mehr alles so zusammen, aber die Bands tatsächlich, die Namen sagen mir was, aber boah.
Ja, Ananda waren Franzosen, definitiv. Ich glaube, Shora kam aus Belgien und wir waren dann halt irgendwie auf Tour und wir haben dann die ganzen Benelux-Staaten plus Frankreich.
Waren die empfänglich für euren Sound in der Zeit?
Ja.
So Benelux?
Ja.
Ja?
Ja. Definitiv. Also die haben alle
abgefeiert. Weil einige Jahre später war ja auch sehr viel Bollo dann unterwegs.
Genau, genau. Aber
und,
Höxter war auch noch so eine Hochburg, wo man den Sound auch noch gut vertreiben konnte. Ich glaube, ich war, mit Inane weiß ich gar nicht, ob ich da war, aber definitiv mit No Love Lost. Da war es ein bisschen metallischer letztendlich, aber Höxter war auch noch ein gutes Pflaster. Der ganze Osten.
Ja.
Der ganze Osten der Republik, da sind wir auch noch sehr viel später mit Inane getourt. Damals 2008 und 2012 mit den Jungs von 5th of November.
Ach, so spät war er auch nochmal unterwegs.
Ja, ja, also ich glaube, Inane hat es bis 12 wirklich gegeben.
Ach krass, okay. Da habe ich gar nicht mehr da mitbekommen, dass das so lange ging. Da hätte ich gedacht, da hat
ja, irgendwo... Eben.
Ja, die haben sich ja nie offiziell aufgelöst.
Ja, ja, aber ich hätte jetzt...
Aber wir haben auch nicht mehr, im Ruhrpott haben wir nicht mehr wirklich stattgefunden. Wir haben noch eine Show gespielt mit den im Tuchrock haben wir noch gespielt mit 15. November und Milking the Goat Machine.
Habe ich gelesen, war ich leider nicht da, ja.
Das war auch 8 oder 10 oder irgendwie so um den Dreh. Aber 12 war dann, glaube ich, total Feierabend. Irgendwie dann.
Ja, aber du hast ja vorhin auch gesagt, mit dem 2005er End of Days Intermezzo, die Jungs von Inane gefragt. Da habe ich schon so kurz gestutzt, weil da hätte ich schon gedacht, dass das irgendwie 3 oder 4 zu Ende war, so die Ecke.
Wir haben uns, also man muss sich halt so vorstellen, 2001 oder 2002 hat sich war Inane in einer Pause. Mhm. Wir haben gesagt, okay, Micha, dann mach dein Studium und wir machen halt erstmal gar nichts, wir konzentrieren uns auf andere Projekte. Olli war mit hier Dawn of All Ages unterwegs und ich hatte dann No Love Lost, mit denen war ich so ein bisschen unterwegs. Und irgendwann kam dann die Anfrage von Olli Habke, hör mal, hast du noch Bock auf Inane? Das muss irgendwann um 2004 gewesen sein.
Okay.
Da war der Peller dann so gut wie mit seinem Studium durch oder der ist nach, auf jeden Fall ist er nach Köln gezogen, irgendwie so.
Ja.
Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt, haben da so ein bisschen was besprochen und haben dann mit dem Michael Heinreich erstmal weitergemacht. Und dann war relativ zügig auch klar, dass die Musik nichts mehr für ihn ist letztendlich. Also der hatte keinen Spaß mehr am Metal und wir haben die letzte Scheibe, die wir aufgenommen haben, die heißt ja Horsepower. Die ist über auch ein, also das Label war dann in Ostdeutschland, auch über, sag ich mal, ursprüngliche Fans, die wir mal hatten.
Mhm.
Die haben dann ein Label gegründet und haben die Platte rausgebracht und die ist zu einem Teil vom Michael Heinreich eingespielt worden und von der anderen Seite vom Christian Schramm dann schon.
Ach so, also
wir haben so zwei Sessions gemacht, eine alte Session. Wir haben dann damals auch nochmal in Bremen in einem ganz anderen Studio aufgenommen und hatten dann zwei Schlagzeuger praktisch auf der Platte. Das hörst du letztendlich dann auch raus.
Ja, krass. Okay.
So, und damit.
Ist aber eigentlich kein unspannendes Konzept eigentlich, ne?
Das dem Grunde nach nicht, wenn man es denn geplant hätte.
Okay, ja.
So war es ja nicht geplant.
Aber ist ja nicht das erste Mal hälftig was zu teilen, ne? Habt ihr ja beim Gesang auch schon hingekriegt.
Beim Gesang auch schon, aber da nie auf einer Platte.
Ja, nicht auf einer Platte, aber live.
Ja, ja, klar.
Das dann ja da auch schon praktiziert. Also,
ja, genau. Da war es aber auch geplant, letztendlich. Das war durchgeplant. Thorsten hat gesagt, so, ich mache noch die und die Shows mit. Mhm. Ich gebe euch die Zeit, um neuen Sänger zu suchen und würde auch dann erst gehen, wenn der da ist und eingearbeitet.
Ist aber auch eine hart faire Geschichte eigentlich, ne?
Total. Ja,
muss man sagen.
Total. Ne? Ja. Ich meine, ich kann nichts dagegen machen, wenn man sich anders irgendwie orientiert.
Nee, natürlich.
So, und jetzt vollkommen bringt auch nicht beim... bei Michael letztendlich, wo klar war, dass er das nicht mehr wirklich lebt, Metal, ne? Und welche Metal-Band, die seit Jahrtausenden Metal spielt, hört noch privat Metal?
Richtig, ja. Ja, ja.
Ja,
sehr schwierig.
Ja, ja, absolut, ja.
Ja, also wenn man Interviews hier, was ich hier von dem Gitarristen noch vom Morbid Angel da, der Trey, ich glaube, der hört gefühlt seit 20 Jahren Gabba oder so ein Quatsch, ne?
Ja, oder viele, ich meine, guck dir die Jungs von Metallica an, da hört keiner Metal.
Ja.
Die sind alle auf Country irgendwie oder irgendwas ganz anderes.
Taylor Swift.
Ja. Was weiß ich?
Ja, ich wollte gerade sagen,
man die auch.
Ne? Deswegen, das war mir eine Heavy Rotation. Ich habe mir letztes Jahr bei Amazon den Film gekauft von Taylor Swift. Ne, habe ich nicht. Aber ich habe den Trailer davon gesehen, von diesem scheiß Live-Ding und habe gedacht, oh, 3,99 €, ey, die könntest du eigentlich ausgeben. Das sieht schon sehr stark aus, was die Alte da macht. Aber ey, komm. Da habe ich mir dann doch lieber so Flash ausgeliehen.
Gut, Milliardärin, ne?
Ja, pff, sei ihr gegönnt.
Absolut.
Also
als wer Country, mit seinem Hobby?
Ja, wollte ich gerade sagen.
Als Geld verdienen kann, bitteschön.
Ja, als Country-Schnitte, glaube ich, angefangen und als Pop-Tante jetzt geendet, ne? Also pff, von mir aus kann hier auch die nächste Präsidentin
auch werden. Auch gut vermarktet alles, ne? Also schon echt erstaunlich, was die da gemacht hat.
Ja, das heißt, also da muss man sehen, das ist wirklich Perfektion, ne? Da muss man einfach sagen. Ne? Das ist
hat sich selbst halt einfach als Produkt extrem gut verkauft. Ne?
Ja. Ja. Es gibt so ein... es gibt eine Dokumentation über Katy Perry und die ist ja auch stark, sag ich mal, depressiv unterwegs gewesen. Auf jeden Fall eine ganze Zeit lang und man sieht vor der Bühne, kurz vor dem Auftritt, wie die komplett in sich zusammengefallen ist und fast heult. Und dann geht der Vorhang auf und sie ist das strahlende Lächeln, das blühende
Leben. Weißt du, ich das, da habt ihr The Boys gesehen?
Ja, ja.
Nee. Das ist so der Homelander-Style. Oh, weißt boah, du?
Ja, ja. Total.
So, die Kameras gehen an und das grinsen wir beide, ne? Bis zu beide Ohren, Kameras aus und die Mundwinkel fallen runter.
Ja.
Weißt du, genau so. Das.
Ja. Und das ist halt, das muss
Showbiz, okay, wow! Und ja.
Genau, das gibt's bei den Engländern gibt's ein paar, die das so können. Die Amerikaner können das alle. Also gefühlt ist bei jeder amerikanischen Produktion, die etwas größer ist, merkt man, das ist komplett durchchoreografiert. Die sind alles...
durchgetaktet ohne Ende. Ja,
absolut, ne? Absolute Vollprofis. Da ist jeder Schritt, der weiß genau, wo er hinzugehen hat. Oder sie.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
Und das macht einfach keinen Spaß.
Nö. Da bin ich auch 100% bei dir.
Ja, da musst du aber auch drauf achten. Auch.
Also ich würde in jedes Feuer reinrennen, glaube ich. Auch. Pyro.
Nee, da musst du aber wirklich drauf achten, so heiß. Wenn du so, Live-Videos siehst von so großen Acts, da musst du mal drauf achten, wie viel Klebe-Xer auf der Bühne sind.
Ja, klar.
Das ist der absolute Hammer.
Das ja auch.
Ja.
Das
ja aber mittlerweile. Sagen, sonst ist die Matte weg. Ne?
Ja, ja.
Ja,
ja gut.
Man hätte vielleicht halt gemerkt.
Richtig, genau. Genau. Inklusive Schmerzmittelabhängigkeit.
Ja, genau.
Aber da muss man auch einfach gucken, in welchem Rahmen machst du die Mucke. Ne? Also wenn du dir die kleineren Bands anguckst, die sind da, glaube ich, genauso dilettantisch unterwegs wie wir. Ab dem Zeitpunkt, wo es halt professionell wird, dann ist das halt Business. Punkt.
Naja, du musst auch sagen, in den Bereichen ist natürlich auch dieser Dilettantismus auch charmant.
Ne? Ja, also ich gucke mir lieber auch mal kleinere Bands in kleineren Locations an.
Die sich Mühe geben.
Und mag halt auch, wenn dann auch mal Fehler passieren, ist ja alles cool. Als so ein komplett durchgetaktetes, wo 27 Leute hinter der Bühne stehen, die alles noch koordinieren und machen und am besten noch die Protagonisten auf der Bühne nur stehen, einmal kurz die Hände hochnehmen, dann kommt einer vorbei, nimmt die eine Gitarre weg, schnallt die andere um und dann nimmt er die Hände wieder runter und spielt weiter.
Ja, oder du machst das hier wie Motley Crue, kennt ihr diese Videos da bei Instagram?
Ja.
So, wie Vince Neil mittlerweile singt, ey.
Oh krass,
Katastrophe.
Ne?
Und du denkst einfach nur so, hä? Da sind ja überhaupt gar keinen einzigen Ton mehr, kein Wort
auch
mehr.
Auch die Dinger von Axl Rose sind immer geil.
Oder Lars Ulrich, Double Bass by One, das Video, was die veröffentlicht haben. Und dann dieses Video von dem Fan, der das dann irgendwie mit der Handykamera gefilmt hat. Und einfach nur denkst so, wow.
Das war eigentlich mein Held in den 80ern.
Ja.
Lars Ulrich war der beste Schlagzeuger der ganzen Welt.
Ja.
Und dann,
bis man selber Musik gemacht hat.
Und dann realisierst du irgendwann, ne?
Ja,
am Ende ist es scheißegal.
Am Ende schreibt der Typ einfach die Songs mit einem Hatfield zusammen. Ist so. Und ja. Du bist raus.
Ja. Genau. Und im Grunde nach müssten die schon sehr, sehr lange keine Musik mehr machen und trotzdem kommen sie nicht davon weg.
Genau.
Was mir eigentlich immer signalisiert, die haben Spaß an der Sache, ne?
Ja.
Die
ja.
müssten schon lange nicht mehr Musik machen.
Das stimmt allerdings.
Nee, müssten sie lange nicht.
Ja, das stimmt. Und wenn man sich dann trotzdem noch die Gitarre um den Hals hängt mit 60 und so ein 2,5 bis 3 Stunden Konzert gibt und das dann zweimal hintereinander machen muss, ne? Oder will.
Ja, das ist
ein so fit möchte ich mal in dem Alter sein.
Das ist ein
ich würde gerade sagen, aber die haben aber auch jeweils 4 Physiotherapeuten, weißt du, die sich dann um dich kümmern, sobald du dann von der Bühne kommst. Ne?
Ja,
okay. Ja, darf man ja nicht vergessen, weißt du, die legen sich dann auch so eine kleine Pritsche, dann kommt einer am linken, einer am rechten Arm, ne? Da sind die anderen beiden an den Füßchen unterwegs, wirst einmal durchmassiert, wieder zusammengebaut.
Das hört sich gut an, das hätte ich jetzt auch gerne.
Ich weiß genau, was dir im Kopf rumgeschwirrt ist und das war jetzt nicht jugendfrei.
Was?
Irgendwas mit Oily?
Irgendwas mit Happy End.
Nee. Kein Happy End, nee, ja. Aber so bei dem kaputten Rücken, den man hat, dass da einer den wieder gerade biegt, hätte ich kein Problem.
Mit. Aber wäre das jetzt nicht ein guter Moment, um für diese Woche hier Schluss zu machen und vielleicht dich zu fragen, ob du Lust hast, nächste Woche den sehr ganzen gerne. Anderen Schmonsens zu erzählen?
Ja, praktisch die späten Jahre ab 2005.
Genau. Ja,
dann, ja, gerne.
Ist irgendwas auf dem Streaming-Medien von Inane online? Die Zeitgeist,
tatsächlich.
Die Zeitgeist, glaube ich.
Zeitraffer,
ne?
Ja.
Oder Zeitraffer, ja,
die
genau.
Die ist online. Wobei wir damit nichts zu tun haben.
Okay.
Die hat irgendjemand irgendwann mal online gestellt.
Krass.
Vielleicht war es auch Olli Habke. Ich habe aber niemals von ihm irgendwas in der Form gehört, aber sie ist
da. Nee, hörst du ja auch nicht, weil er jetzt gerade irgendwo auf einer einsamen Insel ist mit den Tantieben, ne, und sich gerade scheckig macht und sagt,
Idioten!
Oder der Sascha.
Oder der Sascha?
Nun ja. Willst du von der Platte was drauf tun?
Ja, da müsste ich aber noch mal kurz in mich gehen.
Ja, wollte ich gerade sagen, wir machen jetzt an der Stelle
kurzes Päuschen.
Nils hat wieder Pipi-Gesicht.
Nee,
geht, aber ich muss pinkeln.
Ich habe heute meinen vorderen Schließmuskel ziemlich im Griff.
Es beruhigt mich wirklich. Also,
deswegen ist die Hand die ganze Zeit unterm Tisch. Er hat alles im Griff.
Sprach der, der die Hose offen hat. So, ja, alles
so
klar,
bis gleich.
Bis gleich.
So, dann sind wir zurück.
Back on track.
So sieht's aus.
Ja. Du musstest mal einmal kurz gucken, was es überhaupt von Inane so
ist. Schon interessant.
Ja, tatsächlich.
Vor allem, weil es nicht so wie gedacht eine Platte ist, sondern so ein bisschen gemischt auch einzelne Songs dazwischen waren, hast du gesagt, ne?
Genau, das, was bei Spotify eingestellt worden ist, ist tatsächlich einmal die Zeitraffer in Gänze plus die Single plus ein Song, und da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, den haben wir, glaube ich, separat irgendwo mal aufgenommen.
Okay. Ein Sampler oder was? Oder?
Ja, ich meine schon, aber nicht für den Sampler, den wir gerade mal ganz kurz irgendwie besprochen haben, sondern das war nochmal was ganz anderes. Aber genau den Song würde ich ganz gerne nehmen, weil Angst ist tatsächlich geschrieben worden in einer Zeit, wo der Thorsten noch der Sänger war. Mhm. Den hat er auch diverse Male performt und wir haben ihn übernommen, weil er einfach gut war zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und der Heiko hat ihn dann letztendlich dann nochmal mit aufgenommen. Also Angst gibt's nochmal in der Version von KS.
Ach.
So, und ich bin auch auf der Suche nach dieser verdammten Aufnahme. Ich finde sie nirgendwo mehr bei mir. Ich müsste meine Kassetten durchgehen. Also das wird auch ein schwieriges Unterfangen. Also, wenn irgendjemand noch so eine Aufnahme hat.
Soll er sich mal bei uns melden und wir reichen das durch.
Vielleicht gibt es die auch digitalisiert schon. Ne? Das wär Gold wert. Und diese Version ist jetzt mit Heiko Nickel als Sänger. Und die würde ich ganz gerne.
Dann packen wir die drauf.
Ja, müssen wir dann nochmal gucken, ob es die auch bei Apple...
Nee, die ist jetzt auf Apple Music gewesen.
Ach, das war jetzt
Apple Music. Das war jetzt Apple Music,
okay.
Ja.
Ja, wir gucken mal bei Spotify auch nochmal, dass das hoffentlich dann identisch ist zu Spotify.
Genau.
Ja. Okay.
Sollte es nicht so sein, können wir im Nachhinein immer noch gucken, ob wir eine Alternative dann drauf packen.
Genau. Ja. Ganz genau.
Ja,
und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche nochmal wieder.
Jo, so sieht's aus.
Olli, vielen Dank bis hierhin.
Sehr gerne. Ich bedanke mich.
Sehen wir uns nächste Woche.
Vielen Dank. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.